Liebe Freunde, hallo bei meinem Lieblingsformat. Wer macht denn sowas? Das Format, in dem ich mir genau diese Frage stelle angesichts von den kleinen Nischen, von den sehr speziellen Hobbys, von den Gaming-Enthusiasten, wenn es um Fandom geht, überall da, wo ich praktisch nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, warum Leute im Gaming-Bereich gewisse Dinge tun. Und das mache ich nicht auf zynische Art und Weise, sondern mit einem großen Interesse, weil ich diese Begeisterung nachfühlen will. Und heute, und ihr wisst das ja auch, weil ihr den Episodentitel gelesen habt, lernen wir jemanden kennen, der seit 15 Jahren ein Klassiker-Rollenspiel patcht. Werner Spahl, oder besser bekannt als Wesp5 in der Mod-Szene, kümmert sich seit dem Release oder seit kurz nach dem Release um Vampire the Masquerade Bloodlines, den Klassiker. Und den habe ich heute hier zu Gast. Hallo, Werner.
Ja, hallo.
Und das ist wirklich der Tipp, und da bin ich auch sehr dankbar, dich mal zu kontaktieren. Der stammt aus unserer Community, aus dem Forum. Und ich wurde eigentlich direkt von dem Foren-Thread, von der Headline direkt gepackt. Die hat unser User sehr gut formuliert. 15 Jahre Bloodlines patchen. Wer macht denn sowas? Und da war ich bereits an Bord. Und ich freue mich sehr, dass du bereit bist, dich ein bisschen ausfragen zu lassen.
Ja, gerne.
Aber bevor wir zu Bloodlines kommen, und wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch, wo ich dir so ein bisschen auf die Zähne gefühlt habe, ich denke, es ist ganz schlau, wenn wir ein bisschen früher beginnen, mehr oder weniger mit deinem Zugang zu Games allgemein, damals, zu grauer Vorzeit.
Ja, genau, zur grauer Vorzeit. Ich bin ja ein bisschen älter schon. Mein erster Computer war der ZX Spectrum, der war in Deutschland nicht so verbreitet, englisches Format. Aber das war halt so eine Zeit, wo man praktisch die Spiele gar nicht so gut kaufen konnte, sondern die allererst musste man aus Zeitungen abtippen, Basic selber programmieren. Und damals haben wir das sozusagen auch gemacht und schon gemerkt, dass man eben selber viel machen kann. Also meine ganzen alten Werke sind inzwischen auch irgendwo im Internet archiviert. Aber dann kamen natürlich irgendwann mal die richtigen Spiele, also auch für den Spectrum. Danach hatte ich einen Atari ST. Und da war dann schon wieder die Grenze erreicht, wo man sagen kann, okay, die Spiele sind so professionell, das kann man jetzt nicht mehr selber nachprogrammieren. Also da habe ich jetzt auch so ein paar kleine Sachen gemacht. Aber damals ging halt dann irgendwie schon das Modden los, ne? Oder was man heute Modden sagt, was damals noch nicht so bekannt war, dass man wirklich mal ein Spiel sieht und sagt, das ist toll, aber irgendwas passt mir im Spiel nicht, können wir das nicht irgendwie verbessern? In dem Fall war das, glaube ich, einer der ersten Shooter überhaupt. Also ich bin ein Shooter-Fan natürlich. Es war der sogenannte Midi Maze. Da läuft man durch so ein Labyrinth als Smiley und schießt andere Smileys ab. Das haben wir also mit so einer kleinen Gruppe sozusagen, würde ich sagen, die ersten Web-Sessions oder also musste jeder seinen Rechner mitbringen. Also war nichts übers Netz, sondern wurde alle zusammen verkabelt und da wurde gegeneinander im Multiplayer gespielt. Und da haben uns halt ein paar Sachen nicht gefallen und mein Bruder und ich haben sich dann hingesetzt und haben das sozusagen verändert. Und da sozusagen das erste Mod draus gemacht und das nannten wir halt Midimass Plus. Und das ist sozusagen dann ein bisschen besser als das Original gewesen.
Habt ihr das auch veröffentlicht, mehr oder weniger? Oder war das eine In-House-Mod?
Ja? Das war sozusagen im Haus, also in der Clique war das bekannt und das ist von der Clique dann auch irgendwie weitergetauscht worden. Damals wurde halt ja auch die Software ganz viel getauscht, also eben nicht im Internet, sondern einfach mal so von Typ zu Typ. Und irgendwo ist es bekannt und inzwischen habe ich es auch irgendwo ins Internetarchiv gestellt, damit es nicht verloren geht, aber verkauft oder sowas wurde es natürlich nicht. Ne?
Das, ja, aber immerhin. Es hat seine Kreise gezogen und es war ja damals vielleicht gar nicht so sehr das Modden wie heute, wo man irgendwie versucht, Schnittstellen zu Spielen zu finden, die praktisch große, riesige Mengen von Code sind, wo du auch nicht rankommst, weil du vielleicht die Source-Codes nicht hast. Damals war das ja eher so, bau es um, wie es dir gefällt, weil du ja mehr oder weniger schon wusstest durch deine, ja, bisherigen Erfahrungen mit Spielen, dass man das ja alles editieren kann, nicht wahr?
Ja, in dem Fall hat es allerdings, ich habe eigentlich sozusagen das Management gemacht und die Grafik und mein Bruder hat das gehackt und wie er das wirklich gehackt hat, weiß ich nicht. Also das gab kein SDK oder so. Ich weiß, mein allererstes eigenes Mod bei irgendeinem Star Raiders Raumschiffspiel, wo man wirklich dann mit dem Compiler oder Decompiler hingeht und guckt, welche Variablen geht da um eins hoch und dann stoppt man das und guckt, was rauskommt. Also das ist, war noch sehr rudimentär, also da gab es noch nicht das, was man sozusagen heute beim Modern erwartet. Also wenn man keinen Source Code hat, hat man meistens ein SDK heutzutage, da geht einfach viel, viel mehr.
Okay, aber das war damals eigentlich eher zum Selbstzweck. Ihr habt Dinge behoben, die euch nicht gefallen haben.
Genau, wir haben uns mit der Clique getroffen, wie gesagt, bis zu 16 Leute konnte man da vernetzen. Und dann haben wir einfach, kamen halt Vorschläge, was man ändern könnte. Oder wir haben gemerkt, was die Leute gerne gemocht haben und das haben wir dann eingebaut und haben beim nächsten Mal halt diese Version mitgebracht. Und die, wie gesagt, wurde dann auch bevorzugt gespielt in dem Kreis.
Das ist aber schon ziemlich cool. Und auch für damalige Verhältnisse. Ich denke mal, das dürften ja die späten 80er gewesen sein oder sowas.
Ich glaube schon. Also das war ja. Also Atari ST-Zeit.
Damals, damals 16 Leute mit Heimcomputern und diesen Röhrenbildschirmen, die sich so LAN-Party-mäßig treffen, das ist, glaube ich, da wart ihr ganz vorne mit dabei.
Das war ganz schön heftig. Also die meisten hatten gar keinen Monitor, sondern der Atari lief ja mit dem Fernseher. Das heißt, wir mussten einen Rechner mitbringen und einen Fernseher. Und dann hat es ewig gedauert, es wurde über MIDI-Kabel synchronisiert, weil der Atari eben ein sehr guter Soundcomputer auch war. Aber bis dann das ganze Synchro lief, hat es mir ewig gedauert. Das war dann sozusagen eine richtige Fete, die ging die ganze Nacht.
Natürlich, das gehört sich so.
Genau.
Und gegen um eins fängt man langsam ernsthaft an damit.
Ja, wie immer. So ungefähr. Und zwischendurch muss man mal Pause machen und Chili essen und so. Das gehört irgendwie dazu. War halt während des Studiums auch, also die richtige Zeit, wo man sozusagen auch Zeit für sowas hat. Ne?
Ja, perfekt. Also nicht viel anders als bei mir, bloß minus Modding und in einer anderen Ära.
Ich denke auch, das war halt damals alles ein bisschen schwerer, aber es ging halt in meinem Fall dann konkret weiter mit Doom. Also war ich mit dem Studium schon fertig und fing mit der Doktorarbeit an. Ich glaube, da kam gerade dann Doom raus. Und da gab es ja jetzt auch schon nicht ein SDK oder sowas, oder wenn dann sehr viel später. Aber da habe ich halt auch damals einen sogenannten Team-Doom-Patch gemacht, weil mir eben, ich war so Fan von Terminator, Alien, Predator und den Filmen und haben sozusagen einfach die Sprites geändert mit so ein paar Tools, dass das entsprechend mehr in die Richtung aussah. War auch noch nicht sehr weit verbreitet, also da gab es, glaube ich, irgendwie den CD-ROM-Server, aber die sowas wie Mod-Database, sowas gab es auch noch nicht. War aber eigentlich auch ein reiner Selbstzweck. Also das haben wir ein wenig Multiplayer gespielt, aber es hat ja einfach Spaß für mich halt dann gemacht. Ne?
Also hast du schon mit einem Aufwachsen mit Spielen immer schon an den Spielen rumgefummelt? Das ist etwas, was ich beispielsweise nie getan habe. Ich war immer bloß der passive Konsument, war aber damit völlig happy. Aber du scheinst immer schon die Gewissheit mit dir rumzutragen, das kann ich auch anders machen und vielleicht besser.
Also,
oder ist das eine Fehldiagnose?
Doch, aber wie gesagt, das fing, glaube ich, durch dieses Atari ST Media Maze Plus an, weil das sozusagen gezeigt hat, dass man was verbessern kann, dass die Leute das cool finden. Und danach habe ich praktisch den Gedankengang einfach weiterverfolgt. Das heißt, das nächste Spiel, was da kommt, wo man dann immer merkte, je besser das Internet wurde, je besser die Tools wurden, desto mehr konnte man verändern. Und das macht mir einfach mindestens genauso viel Spaß wie einfach nur spielen. Weil was kreativ zu machen, ist einfach doch noch spannender oft als nur konsumieren. Also man kann ein Spiel durchspielen und dann ist es halt weg, dann kommt das nächste. Aber wie gesagt, deswegen bin ich auch so lange bei Blood 1 dabei, weil eben, wenn man es nur spielt, wäre schon längst fertig. Aber wenn man irgendwelche Sachen verändert oder korrigieren will, das dauert halt ewig. Also gerade bei so einem komplexen Spiel.
Hat dich denn dieses Rumfummeln an Spielen auch eine Zeit lang ernsthaft so motiviert, vielleicht in Richtung Spieleentwicklung zu gehen? Das ist ja ein beliebter Traum junger Leute. Oder hast du durch dein Studium bereits mehr oder weniger deine Karriere Gleise ausgerichtet und das wäre gar nicht mehr realistisch gewesen?
Also ich habe Chemie studiert und bin auch Chemiker an der Uni jetzt und der Gedanke kam eigentlich nie. Also ich habe das immer als Hobby nebenher betrieben. Und da war jetzt nie die Idee, ich müsste das unbedingt machen. Also auch mein Bruder, wie gesagt, hat Maschinenbau gemacht, der hat jetzt auch nicht irgendwie Computerspielen zur Karriere erkoren oder so.
Okay. Und dann hat sich das eigentlich konstant durchgezogen, dass du immer so ein bisschen rumgefummelt hast, mit Mods zu tun hattest? Oder gab es auch mal eine Zeit, wo das für dich gar nicht mehr so relevant war und du einfach nur Konsument warst? Oder bist du immer schon der Anfasser, wenn es um Spiele geht?
Also eigentlich habe ich das, glaube ich, immer schon gemacht. Also wie gesagt, nach Doom kam Duke Nukem, da habe ich aber nur so ein paar Skripte gemacht, die längst verloren sind, also die selbst ich selber nicht mehr habe. Dann kam sowas wie Jedi Knight, habe ich auch sehr gern gemocht, habe ich, glaube ich, auch Skripte gemacht, und Quake 2, das waren aber alles nur so Skriptsachen. Und dann kam aber mein neues Lieblingsspiel, das war eben das Half-Life. Und da merkte ich dann, da inzwischen waren die Tools auch viel besser geworden. Da gab es eben dieses Quark-Tool, also Quake Army Knife Tool, mit dem man sozusagen in Quake und anderen Spielen, die auf Quake basieren, also auch Half-Life, sogenannte Entities ändern kann. Also im Prinzip Gegenstände. Also man konnte keine Level machen, oder das konnte ich zu der Zeit überhaupt nicht. Aber da habe ich dann auch irgendeine Episode gefunden, wo sozusagen die Level mir sehr gut gefallen haben und habe praktisch nur durch Ändern dieser Entities daraus einen Mod gemacht. Das war sozusagen, würde ich sagen, mein erstes echtes Mod, was heute auch noch gibt, Xen Warrior, wo man sozusagen einen von den Aliens spielt in Half-Life. Und das hat mir sozusagen wieder den Grundstein gelegt für Bloodlines, weil im Prinzip auch dieser Source Engine ist eigentlich aus dem Half-Life Engine entstanden, der wiederum aus dem Quake Engine entstanden ist. Und ich glaube, diese ganzen Entities, also diese Syntax oder wie die verwendet werden, hat sich nicht so groß geändert.
Also du hast schon beim Rumfummeln mit dem ersten Half-Life ein bisschen die Sprache gelernt, wie Spiele dieser Art zu modifizieren sind.
Genau, also bei Half-Life habe ich eben gelernt, dass man sozusagen Level editieren kann, ohne die Geometrie zu verändern. Also indem man sozusagen Gegenstände und Gegner platziert und solche Sachen macht. Und das war für Bloodlines halt ganz wichtig, weil abgesehen von dem Skript und Dialog Fixes, die bei Bloodlines natürlich ganz am Anfang standen. Gab es aber sehr, sehr lange keinen Bloodlines-Level-Editor. Und das heißt, wenn da irgendein Gegenstand schwebt oder irgendeine Tür nicht aufging oder so, dann musste man das sozusagen über diese Entities machen. Und das hatte ich halt schon mal Half-Life genannt.
Okay, also ein wichtiges Rüstzeug hattest du schon mit drin. Aber ich meine, du musstest ja erst irgendwann mal zu Bloodlines kommen, das Ding spielen und auch irgendwie die Idee haben, das zu modden. Wie seid denn ihr zwei zusammengekommen? Bloodlines und du damals vor... Oh Gott, das dürfte schon 15, 16 Jahren sein, ne?
15 Jahre, ja. Also im Prinzip war das auch Half-Life schuld. Wie gesagt, ich stehe also nicht nur auch was Spiele angeht, auch was Filme, Fernsehen angeht. Ich mag halt gute Stories. Also sowas wie Doom und Duke Nukem und Quake und sowas, das ist alles gut und schön, aber das erste Spiel, was mich wirklich begeistert hat, weil es eine Story richtig hatte, war Half-Life. Also wo man wirklich verfolgt, wenn man ganz normal mit der Arbeit anfängt und dann kommt es zur Katastrophe und so weiter. So, also war ich natürlich auch total neugierig auf den Nachfolger, auf Half-Life 2 und habe den gespielt, auch begeistert, war aber dann ein bisschen enttäuscht, weil das eben von der Geschichte her irgendwie mir sehr viel gefehlt hat. Also sprich, der wichtige Krieg war schon längst vorbei, man wird nur noch verfolgt und es war nicht so gut wie Half-Life. Aber der Engine war halt super, also die Grafik hat mir sehr gut gefallen und ich wusste, habe irgendwo gelesen, dass eben gleichzeitig ein Spiel rausgekommen ist, eben Bloodlines mit demselben Engine. Das war mehr so Rollenspiel und Rollenspiel hatte ich seit dem Atari eigentlich nicht mehr gespielt. Also am Atari gibt es sowas wie Dungeon Master, habe ich damals noch gespielt. Aber habe ich gedacht, okay, Source Engine ist super, mag ich. Habe ich es ausprobiert und Bloodlines gespielt. Ich kannte auch diese ganze Maskerade-Welt, World of Darkness, das sagte mir gar nichts. Aber ich war natürlich begeistert, weil, wie gesagt, ich habe es als Shooter gespielt. Ich habe einen Toreador-Vampir gespielt, den man eben als Shooter spielen kann. Aber diese ganzen Gespräche mit den Leuten, die Welt, die einfach realistisch wirkt, dass man eben nicht nur rumlaufen und schießen muss und dass die Story halt mal wirklich mehr im Vordergrund stand, als bei den Shootern, die ich so kenne.
Das ist ja auch wirklich schon damals in seinem relativ rohen und verbuggten Zustand beim Release, hat es eine relativ enge und treue Fangemeinde gefunden. Genau. Weil es eben so ein bisschen aus der Rolle geschossen ist. Und im Vorgespräch hast du auch sehr konkret zwei Stellen genannt, die ich jetzt aus Spoilergründen, da ist unser Publikum tatsächlich auch bei älteren Spielen ein bisschen empfindlich, gar nicht mal konkreter benennen werde. Aber du warst dann durchaus schon auch ein bisschen geflasht von einigen Story-Twists im Spiel.
Genau, es gibt also relativ weit vorne eine Enthüllung, die ich jetzt hier auch nicht nennen werde, aber wo man sozusagen auf einmal merkt, dass diese Charaktere, die man da trifft, einfach nicht nur irgendwelche dummen Gestalten sind, die irgendeine Quest geben, sondern dass sie einen Hintergrund haben. Und das kannte ich halt noch gar nicht. Ich meine, bei Shootern gibt es eh wenig Leute, mit denen man reden kann. Aber dass sozusagen Spielcharaktere, also NPCs, so raffiniert geplant sind wie bei Bloodlines. Das fand ich also schon ganz am Anfang relativ faszinierend. Und dann habe ich halt weitergespielt. Und das Ende, wollen wir auch nicht spoilern, aber das Ende, was ich hatte, es gibt natürlich mehrere Enden, aber das war dann auch so raffiniert insgesamt, dass ich also mich kaputt gelacht habe und mir klar war, dass da jemand das Spiel von Anfang bis Ende geplant hat. Was also ganz selten überhaupt in Geschichten, Filmen, Serien gibt, dass jemand am Ende genau das macht, was er von Anfang an schon wusste. Und das ist natürlich bei Bloodlines auch der Fall. Also die Geschichte ist super, weil die offensichtlich von Anfang an genau wussten, wie es endet und das dann irgendwie auch ein runder Abschluss ist sozusagen.
Aber wie schon angedeutet und wie es viele Leute wahrscheinlich auch wissen, dieses Spiel ist unter widrigen Umständen zur Welt gekommen. Die Entwicklungsgeschichte von Vampire the Masquerade Bloodlines ist eine Geschichte voller Wehen und mit einem etwas unangenehmen Kontakt oder Beziehung zwischen dem Entwickler Troika Games aus Kalifornien und dem Publisher damals Activision, die dann noch irgendwann mehr oder weniger gesagt haben, jetzt raus damit. Das Spiel war zum Release nicht wirklich 100% fertig. Die damals dem Team relativ ungewöhnlich zugeschanzte Source Engine, die nicht allzu viele Spiele da draußen nutzen, die war auch nicht 100% fertig. Half-Life hatte da wohl auch eine neuere Version als Technikbasis. Also es muss keinen Spaß gemacht haben, in der Zielgeraden an diesem Spiel zu arbeiten. Und so war es dann auch ein Spiel, das zum Release unglaublich viele Bugs hatte. Zum Teil auch Bugs, die es dir ermöglichten, dein Spiel in eine Sackgasse zu manövrieren, aus der du nicht mehr rauskommst. Die sogenannten Plotstopper-Bugs.
Ja, sowas Ähnliches hatte ich im Prinzip gehabt. Also ich kam jetzt nicht zu Bloodlines und denke, ich mache jetzt einen Patch oder so. Aber ich habe eben auch gehört, dass es sehr buggy war und hatte mir den sogenannten unoffiziellen Patch runtergeladen, weil schon eigentlich auch klar war, dass Troika sozusagen schließt. Und hatte damit bis Hollywood gespielt und blieb da tatsächlich auch an einer Stelle komplett hängen. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es sozusagen ein Fehler vom unoffiziellen Pledge war oder vom Originalspiel. Auf jeden Fall habe ich dann einfach eine E-Mail geschrieben an den Mann, der damals den Patch noch gemacht hat, den Dan Upright. Und der hat mir dann sozusagen erklärt, wie ich das selber fixen kann, dass ich sozusagen weiterspielen konnte. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, das sind auch andere Fehler, die mir aufgefallen sind, ob er die nicht auch fixen könnte. Und dann meinte er, nee, er hat die Nase voll von dem Spiel. Ich könnte es ruhig weitermachen. Er hat mir so ein bisschen erklärt, wie man mit Python umgeht. Also sprich, Bloodlines benutzt die Python-Programmiersprache sozusagen, um die ganzen Maps und die Bedingungen und die Rollenspielelemente zu verknüpfen. Und da habe ich zwar im Prinzip keine Ahnung, aber das sind alles Textdateien, die im Spiel online, also während es läuft, kompiliert werden. Das heißt, man kann in die Textdateien reinschauen und ein bisschen rumsuchen und vergleichen und rumprobieren. Konnte man dann einiges fixen. Er hat mir sozusagen die Basics da gegeben. Und dann habe ich dann sozusagen seinen Patch weitergemacht.
Aber das ist, dieser Punkt, der ist ja schon so ein bisschen wie das Übergeben des olympischen Feuers. Der hätte ich gerne ein bisschen mehr gewusst. Also A, du kamst an der Stelle nicht weiter. B, du hast dich an den Autoren des aktuellen inoffiziellen Patches gewandt. Denn ganz genau, du sagst es, ich glaube, Troika hat zwei Patches veröffentlicht.
Genau.
Zwei offizielle, ja. Bevor sie die Bude zugemacht haben. Und dann gingen inoffizielle Patches weiter in der Community. Ich glaube, da auch Version 1.2 hatte der unoffizielle, bevor du ihn übernommen hast. Aber wie kommt man denn von einem praktisch einer Support-Anfrage bei den Patch-Autoren, die dann auch gelöst wird, dazu diesen Patch weiter zu betreuen?
Also das lag im Prinzip daran, dass ich gesagt habe, mir sind halt noch andere Sachen aufgefallen, habe die alle aufgezählt und der Dan wollte es einfach nicht machen. Und es gibt auch Gerüchte, die, ich weiß nicht, ob das hier richtig ist, es gibt Gerüchte, dass, also er hat den unoffiziellen Patch bis 1.2 gemacht und Troika hat den offiziellen auch bis 1.2 gemacht. Und es gibt Gerüchte, dass sozusagen es gibt einen totalen Bugstopper in Bloodlines, wenn man Nosferatu spielt. Das heißt, man konnte das Originalspiel einfach als Nosferatu überhaupt nicht durchspielen. Mhm. Und ich glaube, der Dan hat das Ding zuerst gefixt und Troika hat einfach seinen Fix übernommen. Und ich habe gehört, dass ihn das ziemlich genervt hätte und deswegen hätte er aufgehört. Aber im Prinzip, er hat mir halt erklärt, wie es geht. Und wie gesagt, mir waren einige Sachen aufgefallen und das war alles als reine Textdateien. Also sowohl die Dialoge waren Textdateien, als auch die Stats und die Waffendateien und die Python-Dateien. Das heißt, es waren alles Textsachen, wo ich jetzt kein Programmiervorwissen Vorwissen haben muss, um das zu kompilieren und so ein Zeugs. Und deswegen habe ich da einfach weitergemacht.
Okay, es ist praktisch niedrig hängende Früchte. Es so ist ungefähr, relativ einfach, sobald du es weißt, in dieses Spiel rein zu manipulieren. Und du hattest mehr oder weniger auch schon durch deine Gaming-Sozialisierung die Erfahrung und wahrscheinlich auch den Mut, das einfach zu tun. Aber hast du dann, als du diesen Plotstop überwunden hast in Hollywood, hast du dann das Spiel erstmal in Ruhe durchgespielt oder hast du seit dem Punkt bereits im Hinterkopf eine kleine Liste geführt an Bugs, die dir aufgefallen sind?
Nee.
Wie waren die Beziehungen zwischen dir und dem Spiel?
Ich glaube, ich habe es zuerst zu Ende gespielt. Also ich meine, okay. Wie gesagt, es war klar, dass ich erstmal sehen musste, ob das wirklich so gut ist, dass sich das lohnt. Also sprich, erstmal wollte ich es natürlich zu Ende spielen, aber weil das Ende eben auch so raffiniert ist, habe ich gedacht, das muss man jetzt einfach weiter patchen. Ne? Also wenn die anderen Sachen, wenn ich die sozusagen wegkriege, die Dan sozusagen nicht mehr macht, dann lohnt sich das bei dem Spiel wirklich. Wenn das Ende jetzt total schlecht gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, ja, was soll's. Ne? Aber da das Ende eben, die gesamte Story einfach so gut gepasst hat, es ist eigentlich seitdem immer noch mein Lieblingsspiel und deswegen habe ich mich dann direkt an die Arbeit gemacht. Da muss man dazu sagen, es ist natürlich nicht nur meine Sache. Also ich meine, ich habe den Dan, ich weiß nicht, ob ich ihn per E-Mail kontaktiert habe oder dieses Planet Vampire Forum. Die Community selber war einfach so offen. Das heißt, da wurde darüber diskutiert und überall kamen die Fehler und er hat die dann erstmal geflickt und dann habe ich die geflickt. Alleine macht man das nicht. Also ich mache nicht seit 50 Jahren alleine rum. Ich habe das auch nie wieder komplett durchgespielt, um Fehler zu suchen, sondern mir werden dauernd Fehler geliefert, weil es anscheinend das Lieblingsspiel von ganz, ganz vielen Leuten ist. Und solange die Fehler liefern, mache ich auch weiter. Sonst hätte ich vermutlich schon längst aufgehört. Aber es gibt viele Leute, die das eben so bewundern, denen wieder irgendwelche Kleinigkeiten auffallen. Und mit der Zeit sind ja auch immer mehr bessere Werkzeuge dazugekommen, muss man dazu sagen. Also am Anfang waren es alles nur Skriptsachen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass eben viele Sachen einfach nicht fertig waren in dem Spiel. Das heißt,
genau. Dass
man über Inhalte gestolpert ist, erstmal über Zeilen, die von Text, die nicht gesprochen werden, die also wir jetzt immer noch suchen und einbauen. Oder über irgendwelche Modelle, die existierten. Da gab es zuerst mal kleine Tools, mit denen man sich Modelle und Dateien sowas anschauen konnte. Und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt kam meine Erfahrung von Half-Life, dass ich wusste, wie man Modelle in so eine Map reinstellt. Also habe ich sozusagen angefangen, Modelle zu restaurieren, Sachen zu restaurieren, die nicht vorhanden waren, die nicht fertig waren. Dann gab es aber ein bisschen Krach, dann gab es nämlich die Puristen, die gesagt haben, hey, das ist aber jetzt zu viel, Patches, kann man keine Sachen restaurieren, das wäre ein Mod. Und dann habe ich dann beschlossen, okay, wenn das so schlimm ist für die Puristen, dann teile ich den Patch halt auf in die sogenannte Basic-Variante, die also nur die Bugfixes macht. Und die Plus-Variante, wo wiederum auch dieses MediumS Plus drin steckt, also sprich, was einfach verbessert ist, wo die ganzen restaurierten Inhalte sind.
Ne? Okay, jetzt bist du ganz schön schnell in der Timeline von den Dingen, die du alles gemacht hast. Da würde ich gerne schon noch ein bisschen drüber im Detail sprechen. Unter anderem hast du dann im Verlauf des Gameplays, deines ersten Gameplays nur für dich, zu deinem Vergnügen, bereits die Bloodlines-Community kennengelernt?
Ja, da war ich, glaube ich, schon drin, weil ich spätestens in dem Moment, glaube ich, wo ich hängen geblieben bin, habe ich natürlich sozusagen Kontakt gesucht, wie man weiterkommt. Mhm. Das heißt, da bin ich, glaube ich, auf das Forum gestoßen. Und ich meine eben, im Forum habe ich dann entweder mit dem Dan kommuniziert oder eben dann seine E-Mail rausgekriegt und mit ihm kommuniziert. Und da war dieses Community schon stark. Und ich meine, da muss man dazu sagen, die Community war A, stark, weil das Spiel halt so genial ist und B, natürlich auch, weil es so verbuggt war. Also viele Leute tauchten natürlich auf und fragen, ich komme an der Stelle nicht weiter. Und deswegen ist die Community heute immer noch so stark, weil eben auch immer noch so viele Möglichkeiten, so viele Varianten sind. Auch die Leute heute gehen als allererstes, wenn sie hängen bleiben, ins Netz und fragen. Ne? Und dann ist halt irgendwer da und sagt, okay, mach das und das oder kann man vielleicht reparieren oder nicht.
Ist die Community immer noch an derselben Stelle zu Hause? Also du kannst auch gerne mal nennen, welche Community konkret das geworden ist. Ich kann mir vorstellen, es gibt inzwischen mehrere Foren und Fanseiten und sowas.
Also es gibt ganz viele, aber die Hauptseite, wo ich herkomme, sozusagen heißt Planet Vampire. Das war früher, glaube ich, irgendwie vom GameSpy Network. Ein Teil ist aber inzwischen eigenständig. Aber ich lese also außer denen, da bin ich, sagen wir mal, am aktivsten, da sind so die Hardcore-Leute, aber es gibt dann eben auch, klar, die Steamboards, wo natürlich immer was los war oder immer noch ist. Also ich lese einige, wie RPG-Codex, wenn es ganz hart werden soll. Und ich monitore sozusagen jede Menge Foren, um überhaupt rauszukriegen, was es noch für Fehler gibt. Oder was es noch zu finden gibt oder noch zu verbessern gibt.
Wie höflich von dir und wie gründlich. So hat die Entscheidung, die Mod zu übernehmen, dann auch nach dem Durchspielen eine Weile in dir gären müssen? Oder fühlte sich das für dich ganz natürlich an? War das eine Kurzschlussentscheidung?
Ich glaube, das war eher eine Kurzschlussentscheidung. Also vermutlich habe ich ja erstmal für mich sozusagen den eigenen Fehler fixen müssen. Das Problem war, ich kam ja an der Stelle nicht weiter. Und er hat mir gesagt, wie ich mein eigenes Spiel fixen muss. Also da habe ich praktisch für mich das schon selber gemacht. Und wenn ich da eh schon angefangen habe, dann habe ich es auch zu Ende gespielt. Und da hatte ich aber den Fix schon. Da habe ich natürlich gedacht, okay, den Fix mache ich natürlich öffentlich, weil es könnte wer anders genau an der Stelle hängen bleiben. Und habe sozusagen seinen Patch weitergemacht. Und dann habe ich gleich noch ein paar Sachen korrigiert, die mir aufgefallen waren. Ja, und dann gab eins das andere. Und dann ging es halt weiter. Und dann sofort Leute sagen, ja, bei mir ist aber das da und das da. Und schon war ich drin und dann ging es halt los.
War das eine intensive Zeit oder ist dieser Patch so etwas, was dich toujours beschäftigt hat? Oder gab es da kurz nach dem Release schon ein Maximum an Arbeit, die du damit hattest?
Boah, ich glaube, also ich habe es einfach immer nur nebenher gemacht. Also wie gesagt, ich habe es einmal durchgespielt und danach immer nebenher und ich mache es halt immer ein bisschen, aber nicht so, dass ich den ganzen Tag dafür verbrauche oder irgendwas. Ich finde es gerade eher interessant, dass man sozusagen irgendwas spielen kann und wenn man Lust hat, was zu machen, dann setzt man sich an den Patch. Also sprich, oder es gab vor allem Momente sozusagen, wenn man, als wir jetzt angefangen haben, eigene Maps zu bauen, wo es natürlich dann ein bisschen zeitintensiver wurde. Aber was diese reine Fehlersachen angeht, ich lese halt, was im Internet los ist und dann gucke ich mal an, ob ich das reparieren kann oder nicht.
Und ist es eine spaßige Angelegenheit, wenn es noch um diese Level-1-Bugs geht, die du eben noch im Klartext dieser Python-Files und dieser Dialoge und so fixt? Ist es wie ein Puzzle lösen?
Das ist wie ein Puzzle lösen, ja genau. Also das kommt bestimmt auch. Also ich bin eigentlich auch immer Fan von Detektivromanen und von Rätseln gewesen, dass man tatsächlich so eine kleine Anforderung hat. Also man hat sozusagen das Rätsel, wie kriegt man das gelöst? Und im einfachsten Fall, also wenn man wirklich einen Fehler löst, ist es wirklich so eine knifflige Aufgabe und man ist dann froh und stolz, wenn man es geschafft hat.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass du dich irgendwann sehr gut in den Spieldateien ausgekannt hast.
Ja, ich glaube, ich kenne mich auch jetzt noch.
Und im Hinterkopf weißt, was wo liegt und das habe ich doch schon mal gesehen und sowas.
Genau, deswegen, also ich glaube, ich kenne das Spiel jetzt fast in- und auswendig, aber manche Sachen habe ich nie durchblickt. Also muss man auch sagen, es gibt, wir haben ja keinen Source Code dazu. Also gerade die technischen Details in vielen Punkten, da kenne ich mich nicht super aus. Da gibt es vielleicht auch andere Leute, die sich besser auskennen. Aber was das allgemeine Fehlerfixing angeht, denke ich mal, wo was sein könnte, da kenne ich mich schon sehr gut aus.
Und das finde ich auch so interessant, dass du eben so lange an diesem Patch mitarbeitest und den auch kontinuierlich pflegst. Wenn man sich die Bugfixes anschaut, sind die extrem detailliert. Da geht es um einzelne Dachrinnen, die plötzlich irgendwie besser platziert sind und sowas.
Das ist aber, wie gesagt, dann auch Schuld der Community, weil es, wie gesagt, es gibt Leute, ich habe es ja schon mal gesagt, glaube ich, wir Deutschen sind teilweise so penibel und einige von den Helfern waren auch Deutsche und wie gesagt, die Russen sind teilweise doch penibler, habe ich dann kennenlernen müssen, aber es gab tatsächlich jemanden, der mir wirklich gemeldet hat, jeder Level genau welcher Gegenstand wo schwebt. Also wenn da irgendwo ein Glas zu hoch war, hat er mir das genau aufgelistet. Also ich musste nicht durch alle Maps durchlaufen, sondern ich hatte irgendwelche Leute, die mir das alle gesucht haben oder irgendwelche Leute sagen, okay, an der Stelle sagt der Maktalianer, hat keinen speziellen Text. Ich würde den Text vorschlagen. Also da gab es wirklich viele Leute, die mir auch mit dem Patch geholfen haben.
Worauf ich, klar, dass es eine große Userbase ist, die da miteinander arbeitet, ist mir klar. Aber was ich halt noch andeuten wollte, ist, dass du das Spiel seit 15 Jahren pflegst, ohne jetzt wirklich Programmierkenntnisse zu haben. Das ist lediglich so eine Art hemdsärmelige Editiergeschichte.
Genau.
Oder ist auch wirklich, nee, es ist wirklich nur editieren, ne?
Es ist nur editieren und okay, bei Level sieht es ein bisschen anders aus, aber ich denke, deswegen dauert es auch so lange. Ich mache es halt nicht hauptberuflich, ich kenne mich nicht aus, ich mache es halt, wenn ich Zeit habe. Ja, wenn sich da irgendeine Firma, also wenn es nebenan Troika hätte länger existiert, die hätten sich vielleicht irgendwie ein halbes Jahr dran hingesetzt, mit 10 Programmierern das komplett bis oben bis unten durchgemacht, dann wären sie vermutlich auch schneller mit den Fehlern fertig, als wenn das ein Typ, der keine Ahnung hat, so nebenher mal macht, wenn er was hört, ne? Und das ist bestimmt auch ein Grund, warum es halt so lange dauert.
Ja. Und jetzt mal diese Zeitstrahl des Mod-Projekts ein bisschen weiterzuführen. Du hast also dann irgendwann mehr oder weniger eine eher so eine koordinierende Aufgabe übernommen, nicht wahr? Also die Bug-Reports kamen von den Leuten oder hast du auch selbstständig dann irgendwann gesucht nach Bugs? So nach dem Motto, zack, heute gucke ich mir mal den Level an, was da alles schief ist.
Also sowas habe ich eigentlich nie gemacht, aber wenn sozusagen ein Bug irgendwie kam, habe ich natürlich parallel nach allen anderen gesucht. Also wenn zum Beispiel irgendwer gesagt hat, okay, in der Datei hat irgendeiner was falsch geschrieben oder so, dann habe ich natürlich alle Dateien durchsucht, ob der Fehler nochmal aufgetaucht ist. Auch bei manchen Maps, wo ich sozusagen das Gefühl hatte, okay, der Map fliegt halt viel rum, dass ich dann alles kontrolliere, auch was ich mir nicht gemeldet habe. Also es ist nicht so, dass ich total auf alles nur warte, sondern wenn ich eine Idee habe, dann gucke ich mir das an und schaue, ob ähnliche Fehler sozusagen öfter aufgetaucht sind. Das ist tatsächlich auch so der Fall.
Testest du die Bugs, die dir gemeldet werden? A, ob sie existieren und B, ob du sie behoben hast oder machst du das so ein bisschen auf gut Glück und Bauchgefühl?
Nee, ich teste natürlich erstmal A, ob der Bug da ist, weil es gibt auch ganz viele Bugs leider, die bei mir nicht auftauchen, die kann ich dann halt natürlich gar nicht fixen. Und B, teste ich natürlich auch, ob es geklappt hat. Und ich habe normalerweise auch, bevor ich einen Patch rausbringe, habe ich einen Beta-Tester, der sozusagen einmal durchläuft und guckt, ob ich nicht irgendwie zufällig was kaputt gemacht habe, weil das Problem ist, weil das Spiel so komplex ist und wir eben keinen Source-Code, nichts haben, kann schon mal sein, dass irgendwo ein Fix auch mal was kaputt macht. Was also auch wieder Leute dann nervt, dann macht die Worte, ich patche da so lange dran rum, weil ich auch so viel selber mal kaputt mache. Ich glaube, im Endeffekt, viel machen wir nicht kaputt, aber es ist tatsächlich an manchen Stellen schon, wo man einer Sache was korrigiert und dann ist irgendwo anders auf einmal was hinüber, wo man nie den Zusammenhang praktisch erkannt hätte.
Gab es mal irgendeinen Patch, der besonders schief gelaufen ist oder ein Patch-Versuch, wo der dir richtig Kopfzerbrechen bereitet hat?
Puh, also das weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, es bestimmt mal so ein paar Patche, wo man sozusagen einen sogenannten Hotfix ganz schnell hinterhergezogen hat, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Aber so genau weiß ich das nicht. Also früher wurde es ja alles über die Patches-Scrolls veröffentlicht, also eine deutsche Seite auch. Aber jetzt inzwischen über Mod-Database, da kann ich natürlich praktisch, wenn ich einen Fehler merke, am nächsten Tag das theoretisch direkt updaten. Aber so richtig ganz kritische Sachen, also Game Breaker, haben wir wenig gehabt.
Okay. Nur zu der Zeit, Mitte der Nullerjahre, habe ich ja auch mit Mods sehr wenig zu tun gehabt. Waren da schon diese ganzen Internetstrukturen wie Nexus Mods oder Mods.db, wie diese heute gibt, alle schon existent und aufgerüstet? Oder wo hast du dich da überhaupt rumgetrieben, Community-mäßig? Oder liegt das alles über das Forum, was du vorhin nanntest?
Oh, ich glaube, das war alles noch rudimentär. Also ich habe keine Ahnung tatsächlich, ob es das schon gab, aber muss man dazu sagen, wie kann man da hin eigentlich? Also ich glaube, einer meiner ersten Kontakte war auch, ich weiß nicht, ob du Blues News kennst, also auch so eine Internetseite, die sehr viel Spiele-News immer bringt. Und da gibt es einen Holländer, glaube ich, Franz de Vries oder so, der hatte eigene Seite namens 3D Gamers. Und der hat, glaube ich, als allererster mich mal angeschrieben und mein Patch sozusagen auf seiner Seite veröffentlicht gehabt. Irgendwann mal hat er die aber sozusagen dicht gemacht, hat mich weiter verwiesen an den deutschen Kumpel, den Matthias, der eben diese The Patches Scrolls Seite auch nur mit Patches betreibt. Dann war ich jahrelang bei ihm exklusiv, aber der hatte dann natürlich auch irgendwann mal weniger Zeit. Und zu der Zeit waren dann NexusMod und Mod Database schon da. Und dann habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich das da selber mache, dass ich zumindest die ganzen Betas oder wie wir sie jetzt nennen, Release-Kandidaten da schneller rausbringen kann und erst, wenn es fertig ist, sozusagen auf die offizielle Seite stelle.
Okay. Und wenn wir den Zeitstrahl jetzt noch ein bisschen weiter verfolgen, die eine große Zäsur für dich und das Arbeiten anderer Bloodlines-Modder war dann wohl der Leak einer Half-Life 2 Alpha-Version, lustigerweise.
Genau, also wie gesagt, wer auch immer sehr beim Mod sehr intensiv war, waren die Russen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube, die lieben auch das Vampir-Thema halt. Und irgendwann mal taucht halt ein paar Russen auf und hatten irgendwie eine Half-Life 2 Alpha gefunden und da ein Editor, der noch kompatibel war zu den Bloodlines-Leveln, und haben die ins Internet gestellt. Und dann war ein Kumpel von mir, den ich auch schon aus der Modding-Szene kannte, sogenannter Bürgermeister nannte er sich, ist aber in Wirklichkeit ein Amerikaner. Und der hatte Left 4 Dead 2, glaube ich, Mapping-Erfahrung und hat sich den Level-Editor angeguckt, hat gemeint, boah, er könnte damit eine Map machen, die bei Bloodlines funktioniert. Hat auch sofort eine Testmap gemacht, die ins Internet gestellt. Und da war ich natürlich total begeistert, weil ich vor allen Dingen auch wusste, schon seit langer Zeit, dass eben ein berühmter Level aus Bloodlines, nämlich die Bibliothek, nicht fertig gemacht wurde. Das hatte der Brian Metzioda schon mal in einem Interview angedeutet. Wir haben Modelle gefunden aus der Bibliothek, wir haben Texturen gefunden und alles. Und dann haben der Lee, also wie der Bürgermeister in echt heißt, und ich beschlossen, sozusagen diese Bibliothek nachzubauen. Also ich habe das Ding entworfen, Design gemacht, ein Quest sozusagen dazu, und er hat es für mich gebaut, weil ich zu der Zeit halt noch keine Level editieren konnte.
Aber das war schon wirklich wichtig, dass in der Mod-Szene Tools vorhanden sind. Mehr als wahrscheinlich der Text- oder Python-Editor, mit dem du die bisherigen Files editiert hast. Das sind jetzt dann schon echt Tools, die dem ähneln, was ein Game-Designer nutzt. Und ärgerlicherweise hat die Source 2 Engine ja auch ein Developer-Tools für Hinz und Kunst, muss man einfach bloß bei Steam sich anmelden und die Dinger runterladen. Aber die gingen halt nicht für Bloodlines, ne?
Genau, aber da muss man dazu sagen, also der eine von den Leuten, die das SDK gemacht haben, der nennt sich Psycho-A oder Psycho-A, der ist immer noch sehr aktiv in der Bloodlines-Szene und der updatet sein SDK dauernd. Also wir können jetzt nicht nur Level relativ gut editieren, der baut praktisch in so ein, das sieht praktisch, glaube ich, genau aus wie ein normales Half-Life 2 SDK, also auch vom Look and Feel. Der baut alles an Tools ein, was er findet, was irgendwie mit Bloodlines funktioniert. Also im Moment hat er mit ein paar anderen Leuten gerade die Modelle im Auge, weil Modelle bei Bloodlines konnten wir bis jetzt ganz wenig editieren. Aber da hat er jetzt auch neuere Tools gefunden. Das heißt, auch da ist immer wieder neuere Entwicklungen, die plötzlich dann auch wieder Dinge möglich machen, wo man denkt, okay, der Patch wäre theoretisch fertig gewesen, aber dann gibt es ein neues Modelltool und irgendein anderer User kommt auf die Idee, er möchte in allen Fahrzeugen von Bloodlines durchsichtige Fenster haben. Mit dem neuen Modelltool geht das und deswegen macht er das und ich baue das dann in den Patch ein. So funktioniert das sozusagen. Ja, genau.
Also es ist also nicht bloß dein Patch, sondern eh längst der Patch einer größeren Gruppe geworden.
Genau, also ich würde sagen, ich bin der Projektmanager oder was auch immer. Also ich setze die Fixes meistens konkret um, aber was die Tools angeht, das wird halt viel von anderen Leuten gemacht. Also gerade so Hilfe auch bei Modellen und bei Maps, haben uns auch immer wieder mal andere Leute geholfen.
Aber wenn viele Leute zusammenkommen, das kenne ich aus der Erfahrung, kann es ja auch mal zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Vielleicht sagt dir irgendjemand, jetzt nur ein hypothetisches Beispiel, Blödsinn, ja, durchsichtige Scheiben bei Autos, das geht zu weit vom Original weg. Oder halt, ihr habt die Bibliothek gebaut mit einer extra Questline, ihr habt dazu Levels geschaffen, wahrscheinlich auch Charaktere und Dialoge. Und das ist ja auch mehr oder weniger Geschmackssache. Da seid ihr ja schon im Bereich der Autorenschaft.
Genau,
hier seid ihr kreativ tätig und ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus Diskussionen und Reibungspunkte gibt und dass du da auch diplomatisch sein musst. Wie ist denn das?
Also ich glaube, ich bin relativ diplomatisch, aber es gab tatsächlich eine schlimme Zeit, wo sozusagen es ging im Prinzip damit los, dass der Dan schon in seinem ersten Patch, also er hat den Namen unoffizieller Patch auch erfunden. Ich wusste zu der Zeit noch nicht so wirklich genau, was das ist. Ich kenne auch den Unterschied oder kannte den Unterschied zwischen Patch und Mod nicht. Aber er hat praktisch die stärkste Waffe in dem Spiel, nämlich das Sniper Rifle, was im Original nicht drin war, in seinem ersten Patch restauriert. Also habe ich angenommen, dass Restaurieren von Inhalten einfach zum Patch dazugehört, habe das auch so weitergemacht. Aber noch lange vor den Level-Geschichten kamen auch Leute, die sagen, ja, das geht aber nicht. Der Sniper Rifle war einfach nicht drin in dem Spiel und die Modelle waren auch nicht drin und die Dialoge, das können wir nicht machen. Und da gab es einen riesen Krach in der Community und dann habe ich dann irgendwann mal mich entschlossen, sozusagen das Ganze aufzuteilen in den Basic-Patch und den Plus-Patch. Wie gesagt, der Basic-Patch macht eben fast nur Fixes und der Plus-Patch macht diese ganzen, was heutzutage Restoration Project heißt, was ich aber damals nicht wusste, dass das gibt. Also es gibt ja inzwischen auch noch von anderen Spielen, die ähnlich alt sind wie Bloodlines, solche Dinge. Aber das war mir damals auch alles neu. Ich kannte das nur als unoffizieller Patch und habe gedacht, der kann halt alles machen, was man will. Hm. Aber die Puristen haben das halt anders gesehen. Und da habe ich mich dann einfach mal angepasst. Und dadurch, dass man das aber mit Python verknüpfen kann, kann man das auch relativ gut machen. Das ist also eine derselbe Patch. Und ich habe halt einfach eine Variable, die ich sozusagen von Plus auf Basic hin und her stelle. Und wenn die Leute sozusagen den Basic-Patch wählen, dann kriegen sie halt nur das zu sehen, was im Original ist. Und wenn sie Plus wählen, dann kriege ich sozusagen eine Variable gesetzt, Plus ist aktiv und kann mit Python-Code alles einschalten, zum Beispiel neuen Level, dass die dann ohne sozusagen zweiten Patch zu machen, erhältlich sind oder sichtbar werden.
Dein Patch bringt ja auch eigene Assets mit, also eigene Texturen, Audio-Files und so weiter, oder arbeitet ihr ausschließlich mit den Dingen, die das Spiel euch in die Hand gibt, sozusagen? Macht ihr wirklich bloß, ändert ihr Variablen und baut Code ein?
Also ursprünglich haben wir fast nur mit dem gearbeitet, oder mein Ziel war es eigentlich immer, wenn man restauriert, dass man das nimmt, was Troika gemacht hat. Mhm. Also ich wollte eben nie HD-Texture-Packs oder und sowas machen. Aber mit der Zeit gab es halt so ein paar Stellen, wo wir einfach was machen mussten. Zum Beispiel, wo Charakter auftaucht von Troika mit dem Dialogen, aber die Audio-Files fehlen. Und da haben wir dann einfach ein paar Fans gefunden, die sozusagen die Audio-Dateien dann neu gemacht haben. Oder was weiß ich, man hat eine Waffe gefunden, die gibt's, und man hat die Waffe restauriert, aber das Icon von der Waffe war nicht da. Da habe ich dann teilweise so weitreichend meine Künste dann auch noch, dass ich dann die Grafik für das Icon mache. Und solche Dinge. Aber im Prinzip ist mein Grundsatz immer, es sollte kein nagelneuer Inhalt drin sein. Also wir haben nie irgendwelche total krassen Sachen hinzugefügt. Es sind alles ursprüngliche Sachen, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, die Troika irgendwann mal geplant haben. Und da war eben so viel unfertiges Zeug drin. Und wenn man auch mit den Troika-Leuten so liest, zum Beispiel Tim Kaine hat das in Buch mal geschrieben, dass sie eben damals auch stinkesauer waren, dass sozusagen Activision eben das Spiel unfertig rausgebracht hat.
Mhm. Ja, das ist aber schon eine Sache, dieses Restaurieren von Überresten, von Fragmenten oder was auch immer noch im Spiel, das nicht aktiviert ist. Also in vielen Spielen, oh mein Gott, ich muss mal das gerade aussprechen üben. Also, ich finde es generell ganz toll, dass man praktisch als Modder Archäologie betreibt und praktisch Überreste findet, wie Fundamente von Gebäuden heute auf einem Acker gefunden werden, kann man eben auch Überreste von Level, Überreste von Gameplay, von Story, von Spielideen in Spielen finden, die released sind, teilweise auch Konsolenspielen, weil es im Entwicklungsprozess einfach auch so ist, dass im Quellcode des Spiels gescheiterte oder hat angefangene Experimente liegen. Nun weißt du aber, nur weil du sowas findest, ja auch gar nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Vielleicht ist ja das Sniper Rifle zu Recht da nicht drin gewesen. Wie argumentierst du dir selbst gegenüber, jetzt mit diesem Plus-Patch eben diese Restorations mit drin zu haben? Findest du, das macht das Spiel besser? Oder ist es auch, ging es auch darum, was zu tun zu haben?
Nee, also ich glaube, es macht das Spiel vor allen Dingen besser und auch kompletter. Also gerade was das Sniper-Rifle angeht, okay, wir wissen vermutlich, warum, ich meine, abgesehen davon, dass der Dan das schon restauriert hat, ich glaube, in dem Modell bewegt sich ganz kurz der Daumen irgendwie durchs Zielfernrohr, und das könnte ein Grund gewesen sein, warum die das nicht eingebaut haben, weil sie sozusagen das rechtzeitig nicht fixen konnten. Oder bei der Bibliothek, da war eigentlich offensichtlich bei ganz vielen Sachen, dass sie einfach keine Zeit hatten. Und das finde ich einfach schade. Wie gesagt, das Spiel gefällt mir sehr gut, und ich denke, wenn man noch mehr dazu machen kann, dann freuen sich die Leute. Und es ist jetzt nicht so, dass ich das aus Langeweile mache. Also sagen wir mal, ich denke auch immer, ich warte immer auf den Moment, wo ich denke, okay, die Fixes sind jetzt vorbei, alle Restaurationen sind gemacht und dann ist endlich mal gut. Also spätestens bei Bloodlines 2 rauskommt, würde ich gerne fertig sein. Aber wie gesagt, die Werkzeuge werden immer besser, dadurch gibt es neue Möglichkeiten. Aber ich möchte eben nicht aus der Luft was dazu bauen, was eben auch manche Leute wieder vorschlagen, wo ich sage, okay, das ist jetzt einfach zu weit weg vom Original. Das wäre dann auch super viel Arbeit, und da weiß man eben nicht, was man will. Ich musste so und so an manchen Stellen halt schon improvisieren. Wie gesagt, ich hatte immer Kontakt mit Brian Mitsoda, was zum Beispiel diese Bibliothek angeht, aber auch er wusste teilweise nicht mehr genau, was geplant war. Das heißt, wir mussten ein bisschen improvisieren, und da möchte ich halt nicht zu weit weg, weil ich halt schon weiß, wenn ich nicht, also ich möchte nicht totalen Blödsinn machen, was ich da sozusagen baue, sondern irgendwie, dass es zum Spiel passt. Mhm. Das ist aber auch eine alte Sache bei mir, also sowohl bei Medium Age 2 fing das schon an, als auch bei Sachen, zum Beispiel, was der Bürgermeister mit seinem Clan-Quest macht. Mich nervt es halt, wenn Mods zu weit gehen, also wenn Mods sozusagen die Story des Spiels dann kaputt machen oder nicht beachten oder irgendwie das Spiel selber zu stark verändern. Ich meine, das kann man machen, aber das ist eben gefährlich, und da wollte ich eigentlich nicht hin.
Okay. Und du hast auch noch die Freiheit, das so zu entscheiden. Also dein Wort gilt als Mod.
Genau, es ist im Prinzip mein Inhaber. Patch und manche Leute schlagen mir was vor und dann kann ich das einbauen oder wenn jemand was macht, dann frage ich, ob ich es nehmen kann. Aber es mischt sich keiner ein. Also das ist halt ein Vorteil. Wir sind jetzt nicht als Team, es ist wirklich mein Patch und ich entscheide, was reinkommt oder nicht. Und ich arbeite jetzt auch mit anderen Leuten an dem Prequel, an dem Prelude. Und dann merkt man, es ist schon viel schwieriger, wenn man ein Team hat, wo verschiedene Leute halt verschiedene Meinungen sind, das dann irgendwie durchzusetzen oder überhaupt auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Oh ja. Naja, aber ja, gut, dass es für dich bis jetzt so lief. Hattest du eigentlich jemals direkten Kontakt zum Entwicklerteam bei Troika oder den Mitgliedern des ehemaligen Teams?
Also ich hatte tatsächlich Kontakt zu zwei Leuten. Das war einmal Brian Metzoda, also der hatte ja irgendwie mit seinen Bear Studios oder wie es hieß, irgendwie selber ein kleines Rollenspiel gemacht, wo man sozusagen wusste, was für eine E-Mail er hatte. Und nachdem wir Level bauen konnten und wir im Prinzip von einem Interview von ihm wussten, dass die Bibliothek sozusagen ganz früh geschnitten worden wurde, habe ich ihn einfach mal angemeldet, ob er noch was davon wusste. Und er hat dann freundlicherweise auch sofort geantwortet, wusste leider nicht so viel, hat uns aber noch so ein paar Tipps gegeben. Und danach haben wir bei ganz vielen Sachen, wo wir überhaupt nicht mehr weiter wussten, einfach mal ihn angemeldet und der hat meistens geantwortet. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Und der zweite, der sehr stark sozusagen mit dem Patch auch involviert war, wo ich Kontakt hatte, war der Rick Schaffer. Ich weiß nicht, ob es ausgesprochen wird, Schäfer oder Schaffer, den Musik gemacht hat. Ich hatte nämlich im Internet irgendwann einen Soundtrack gefunden von ihm und da waren Stücke drin, sozusagen aus Bloodlines, die aber nicht im Spiel waren. Dann habe ich ihn auch angeschrieben, ob ich die einbauen könnte. Sagt er, ja, super, muss ich sofort einbauen. Er fände es schade, wenn die verloren wären. Und er ging dann noch viel weiter und immer wieder, wenn er ein Stück irgendwo getroffen hat in seinen eigenen Rechnern, was sozusagen aus der Zeit noch stammte, hat er das aktiv für uns freigegeben, dass wir das doch bitte noch einbauen sollen. Das fand ich also auch ganz toll. Also mit den beiden hatte ich zumindest jetzt E-Mail-Kontakt. Von allen anderen habe ich leider nie was gehört, aber da habe ich jetzt auch nicht groß Kontakt gesucht. Ich glaube, die waren sehr beschäftigt zu der Zeit.
Sprechen wir doch mal über die Bibliothek. Das ist das eine große Ding, das du mit deinen Kumpanen dem Spiel hinzugefügt hast.
Genau.
Das ist dieser eine Level, der im fertigen Spiel nicht drin wird, der durchaus geplant wird, der in Teilen in einigen Assets auch im Spiel schon zu entdecken war.
Genau, es ist nicht nur der eine, es ist der erste Level, der sozusagen, den wir gebaut haben. Wir haben inzwischen schon viele andere noch gebaut, aber es ging praktisch damit los, dass ich halt Modelle gesucht habe, und die irgendwo in die Level eingebaut habe und dabei ist mir halt ein super cooler Kronleuchter aufgefallen mit so einer Erdkugel und irgendwelchen Lichtern rundherum und ein paar andere Sachen, die habe ich irgendwo eingebaut gehabt und dann kam, glaube ich, der Bürgermeister eben, hat festgestellt, sozusagen man kann das Level bauen und dann hat überlegt, jetzt könnten wir die Bibliothek bauen und irgendwo habe ich mal nach Bildern gesucht, also wir wussten nach einem Interview von Brian Metzoda, dass eben die Bibliothek kurz worden war. Da geht man bei Google einfach rein und schaut sich an, wie diese Bibliothek aussieht und findet tatsächlich genau diesen großen Kronleuchter da im Atrium hängen. Dann haben wir noch Texturen gefunden, die also auch im originalen Atrium da von der Bibliothek hängen. Und da haben wir gedacht, klar, das ist also alles für die Bibliothek geplant gewesen. Und dann ist der Lee tatsächlich, der wohnt in der Nähe, nach Los Angeles gefahren, hat sich die echte Bibliothek angeguckt. Die ist natürlich eigentlich viel zu komplex für Bloodlines. Also Bloodlines ist zwar ähnlich zu dem echten LA, aber alles ein bisschen kompakter und ein bisschen kleiner, dass man es halt als Computerspieler machen kann. Und dann habe ich sozusagen mit den Informationen aus dem Internet und von seiner Seite her eine Bibliothek sozusagen designt, die man im Spiel einbauen kann. Wir wussten auch genau, wo sie war, weil wie gesagt, die war an der Stelle schon geplant. Auch der unterirdische Eingang, den wir dann benutzt haben, der war auch schon da. Also da konnte man wirklich schon ahnen, dass die schon alles vorbereitet hatten dafür, das einzubauen, bis dann irgendeiner gesagt hat, wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen den Map rausnehmen, ne?
Also, ihr habt mehr oder weniger die verrammelte Bibliothek aufgebrochen.
Genau.
Und musstet gar nicht mehr so viel tun. Aber die Architektur dieses Levels, die war nicht zu retten, ne?
Nee, die war überhaupt.
Die musstet ihr komplett neu erfinden.
Genau, die war nicht vorhanden. Brian Metzoda meinte, es kann sein, dass es da mal einen Prototyp von gab, aber er hat den, glaube ich, selber nicht gesehen. Aber wir wussten halt, wo sie von außen war. Also von außen war ganz klar, das und das Gebäude ist die Bibliothek. Dann konnte man über den Sewer, also über die Kanalisation sozusagen in die Bibliothek rein, was also auch genau ein totes Ende in dem Moment war, wo sozusagen oben drüber die Bibliothek ist. Also wussten wir im Prinzip, wie man da reinkommt. Und dann haben wir uns halt sozusagen angeschaut, wie sieht die echte Bibliothek aus? Was haben wir für Assets? Was können wir nachbauen? Dass wir sozusagen die wichtigen Räume, es war einmal ein Lesesaal, dann dieses Riesenatrium, ein ganz modernes Atrium auch noch, wo es auch Assets gab und dann noch sozusagen im künstlerischen Bereich, das alles einzubauen, Das hat der Lee dann für mich sozusagen im Computer als Level Designer, also gesagt, er war der Erste, der das gemacht hat, gebaut. Und dann habe ich noch was anderes entdeckt, was nicht benutzt wurde, was wir dann sozusagen, um den Quest spannender zu machen, haben, in den Keller gesetzt haben, wo ich 100% sicher bin, dass das da eigentlich nicht richtig hingehörte. Aber es passt halt einfach super, weil wenn, sonst wäre es halt langweilig gewesen, geh in die Bibliothek und lies was oder was. Also wir mussten natürlich dann noch irgendwie Brian Bezoderte verraten, dass es halt einen Miniboss gibt, der mit dem Sabbat zu tun hat. Aber wo platziert man den wirklich in der Bibliothek? Und da haben wir Gott sei Dank eine andere gute Lösung gefunden.
Aber genau, ihr musstet ja auch noch diesen Level mit Gameplay füllen.
Genau.
Und das vielleicht sogar mit ein bisschen Story. Man kann ja nicht bloß Leute da niederhauen, gerade in der Bibliothek. Da gibt es wahrscheinlich NPCs und all sowas, die nie vorhanden waren, für die niemals Dialog geschrieben wurde oder zumindest nicht für euch rekonstruierbar.
Genau, das ist, war dann sozusagen mein Job. Also ich war dann immer für die Story zuständig. Der Lee hat das dann gebaut, die Bibliothek, und da war eben die Frage, was machen wir damit? Der Brian hatte verraten, dass es also mit Beckett zu tun, nee Quatsch, mit einem Hauptdarsteller zu tun hatte, und wir wussten, dass es Beckett war, weil ein Gegenstand, nämlich ein Bibliotheksausweis, im Spiel selber als Beckett-Bibliotheksausweis bezeichnet war. Also wussten wir, wer sozusagen den Kontakt gibt, wir wussten, es gibt einen Miniboss vom Sabbat, aber wie machen wir das jetzt? Und dann habe ich aber Sound gefunden, das war vermutlich von einem anderen Sabbat, Gegner sozusagen irgendeine Test-Session, die sie gemacht haben. Und diese Test-Session haben wir dann sozusagen benutzt, um den neuen Boss zu machen. Ich habe irgendwo eine Textur gefunden, die vermutlich auch für was anderes geplant war. Die haben wir dann für den neuen Boss benutzt. Und da haben wir sozusagen aus Versatzstücken dann die Geschichte erfunden. Und ich habe dann später, als tatsächlich ich selber gelernt habe, auch Level zu bauen, noch so ein paar kleinere Level dazu gebaut, damit also nicht nur einfach geh zur Bibliothek und kämpfe gegen einen Typen, sondern dass man so ein bisschen detektivmäßig eine Spur verfolgen muss von einem Mitarbeiter von Beckett oder Freund von Beckett, der verloren gegangen war, und die Spur verfolgen bis zur Bibliothek, wo man ihn dann finden und retten kann. Und die kleinere Level habe ich dann aber selber sozusagen dazu gebaut.
Was sind denn das kleinere Level, das sagst du so?
Kleinere Level sind praktisch ein Raum. Und da muss man auch dazu sagen, das war auch wieder so eine Sache, die mich die ganze Zeit gewurmt hat, oder sagen wir mal, wo man neugierig war. Bei der Bibliothek wussten wir ziemlich genau, wo sie hinkam und was Sache ist, aber Bloodlines hat halt vier große Hubs, also Santa Monica, Downtown, Hollywood und Chinatown, und die haben sozusagen, es gibt keine Automap oder sowas bei Bloodlines, sondern die haben einfach nur so an der Bushaltestelle eine Map, und in dieser Bushaltestelle Maps sind alle wichtigen Gebäude markiert, also die haben einen Namen und sozusagen Zugangscode, und was mir halt ganz früh aufgefallen war, dass das im Prinzip auch sehr gut stimmte. Aber in Santa Monica gab es halt zwei Gebäude, die markiert waren namentlich, aber wo es keine gab. Also da gibt es kein Level zu. Nämlich den Smoke Shop und den Coffee Shop, wo man genau wusste, wo die sind. Und die hatten auch einen Namen. Das heißt, Rücke hatte da irgendwas geplant und hat die dann aber dann auch gekürzt. Und das war nochmal, wie gesagt, ein Smoke Shop. Da habe ich halt so einen kleinen Rauchersalon rausgemacht. Und der Coffee Shop ist dann halt ehemalige Imbiss-Coffee-Laden. Das waren für mich praktisch so einen Raum Maps, die konnte ich ganz gut machen. Ich bin also immer noch kein Supermapper, ich kann praktisch Maps gut vereinen und ich kann auch Maps gut verändern und mit Leben füllen. Aber so komplett neue Maps habe ich eigentlich nie groß gemacht.
Also, aber immerhin, hast du ja auch mal da mal die Zehen reingetaucht in das Level-Editieren?
Genau, also ich habe einfach einen vorhandenen Level genommen und den so stark verändert, dass man nicht mehr erkennen kann, was für ein Einraum-Map eigentlich ganz gut funktionierte. Und ich bin da auch immer besser geworden, muss man dazu sagen. Aber im Vergleich zu Lee oder eben meinem anderen Kumpel, der jetzt hier am Prickel arbeitet, den Entenschreck, wie er sich nennt, die beiden können wirklich mappen. Also das würde ich mir gar nicht zutrauen. Aber wie gesagt, so hätte ich auch keine Zeit, denke ich mal. Also man kann nicht alles immer machen.
Wie lange hat denn das gedauert, die Bibliothek fertig zu machen von der Idee, wir machen das jetzt, vielleicht ausgehend von diesem Kronleuchter, bis hin zum fertigen und einigermaßen bugfreien Implementierung im Patch? Und wann waren das eigentlich?
Boah, das ist schon ein paar Jahre her, aber das war bestimmt ein halbes Jahr, das bestimmt gedauert. Also ich habe mit dem Bürgermeister da bestimmt ein halbes Jahr hin und her geschrieben, hat mir eine neue Version geschickt, dann hatte ich eine Idee und hin und her. Und ganz zum Schluss war ich dann in der Lage, sozusagen auch diesen Editor zu bedienen und die letzten Fixes selber zu machen. Aber das hat schon lange gedauert. Wann das jetzt genau war, weiß ich nicht. Also ein paar Jahre ist es schon her. Also. Er hat inzwischen auch das Client-Quest-Bot weitergeführt, wo praktisch pro Vampir-Clan man neue Questen kriegt. Und er ist inzwischen so guter Mapper, dass er einen ganzen Hub neu gebaut hat. Weil wir wussten auch, ein ganzer Hub war auch wohl gekürzt worden, hatten aber keine Informationen. Und den hat er dann einfach nach seiner eigenen Wohngegend ein bisschen nachempfunden.
Das geht dann aber schon wirklich ziemlich weit. Ist das aber nicht mehr in deiner Map drin?
Nee, das ist in meinem Patch nicht drin. Das ist ein richtiges Mod. Das ging mir dann auch zu weit, weil also da habe ich mich mit ihm auch ein bisschen angelegt. Er hat mich das natürlich besser testen lassen, aber er hat dann, wie gesagt, irgendwelche Kämpfe mit Leuten angezettelt, wo ich sage, das macht in der Story überhaupt keinen Sinn, dass die gar kämpfen, weil die wissen, dass sie nicht kämpfen müssen und so weiter. Ne? Und er hat also, wie gesagt, er ist mir da ein bisschen zu weit gegangen. Er hat einen super Mod, aber da kann man praktisch dann jeden töten, den man irgendwie trifft. Ne? Und das war nie so mein Ding. Gerade bei Bloodlines, also die alten Vampire, die festen Charaktere, die konnte man eigentlich eben nie töten. Und auch noch ein anderes großes Mod, eben dieses Antitribo-Mod, wo man eben auch ganz viele neue Kämpfe dazu kriegt. Aber das war eben an Bloodlines für mich eben nicht so das Wichtige. Also die Kämpfe rein, die sind nicht so beherrschend, sondern man muss nicht jeden mal alle töten und kämpfen. Ja.
Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, es gab noch Relikte von vielen anderen Ideen im Spiel, die aber nicht rekonstruierbar sind.
Ja, da gibt es eine ganze Liste. Also wir wissen natürlich, dass so ein paar prinzipielle Spielmechanismen geplant waren, zum Beispiel, dass man wie bei den Deep, also bei Thief-Spielen, Tote oder Leichen wegbewegen kann oder dass man Vampire fällen konnte, um sie zu betäuben. Da haben wir halt Symbole gefunden und entsprechende Informationen, aber ohne Source Code können wir das einfach nie einbauen. Und ja, wir haben Texturen oder irgendwelche anderen Sachen gefunden als Alternative zu Sachen, die es schon gibt. Zum Beispiel gibt es für Sniper-Rifle halt noch irgendeine Tarn-Variante, aber die können wir eigentlich auch nicht einbauen, weil es gibt nur einen Sniper-Rifle und so weiter.
Aber es scheint schon so, dass die Sache mit Bibliothek, mit der Wiederherstellung sozusagen von etwas, was es wirklich einigermaßen geplant war, wozu sie nicht gekommen sind und dem ganzen Finishing, dein Patch vom Umfang eigentlich langsam die 100% erreicht hat. Was gibt's denn dann bis jetzt immer noch zu tun? Wieso gibt's alle paar Wochen von dir immer noch einen neuen Patch? Ist es wirklich so, wie du es eingangs gesagt hast, Leute finden neue Fehler?
Ja, das ist wirklich so krass. Aber da muss man noch eine kurze Geschichte erzählen, die jetzt gerade aktuell ist. Also der nächste gute Mapper, also der Entenschreck, der sozusagen nach der Bibliothek dann angefangen hat, mir das Hollowbrook Atrium gebaut hat, was nach dem Bradbury Building in Los Angeles geplant war, der also auch ein super Mapper ist, der dann auch andere Sachen entdeckt hat. Der hat ganz vor kurzem erst entdeckt, während er da an dem Prelude da gearbeitet hat, an dem Prekill, dass der Frenzy-Modus in dem Spiel überhaupt nicht richtig funktioniert. Da muss man dazu sagen, Frenzy, also wenn ein Vampir zu wenig Blut hat oder zu viel Schaden nimmt, dann geht dann sozusagen Frenzy-Modus über. Das heißt, er wird super stark, verliert aber jede Kontrolle und schlägt einfach planlos rum und saugt alle Leute aus. Das ist also einerseits gefährlich, weil man sozusagen auch Zivilisten dann töten kann, aber andererseits ist man theoretisch super stark. Und jetzt hat er das irgendwie, keine Ahnung, während da so rumgemoddet hat, herausgestellt. Man bekommt dann einen sogenannten ferngesteuerten Vampir, also man spielt sich nicht mehr selber, man kann sich nicht mehr kontrollieren. Der hat super starke Kampfstats, kann man auch schön sehen in seinem Charaktersheet. Was ihm dann mal aufgefallen ist, oder vielleicht ist er auf die Idee gekommen, okay, wenn der ferngesteuert ist, dann ist das vermutlich nicht mehr der echte Spieler, sondern die haben einen ferngesteuerten Spielerklon dahin gebaut. Das hat er rausgekriegt, dann hat er den Klon untersucht und festgestellt, dieser Spielerklon, der wirklich existiert, der hat gar nicht diese super Stats. Ja, der ist gar nicht so super stark. Also sie haben den Spieler super stark gemacht, aber der Klon, der jetzt tatsächlich statt dem Spieler da im Spiel rumläuft, der ist ganz normal schwach, ja. Oder noch schwächer, als der Spieler teilweise ist.
Also das Feature war kaputt die ganze Zeit?
Das war die ganze Zeit, das war 15 Jahre kaputt und das hat vor einer Woche jemand rausgekriegt und dann hat er mir den Fix sozusagen erklärt, beziehungsweise haben wir ein bisschen rumgesucht, bis wir den besten Fix gefunden haben. Und jetzt habe ich es eingebaut. Ich glaube, in der letzten Version ist es drin oder in die nächste Version kommt es rein. Aber das ist auch sowas, wo ich denke, das ist jetzt 15 Jahre lang anders gewesen, das tue ich dann auch in den Plus-Patch rein. Also er war dagegen, er meinte, es war ja ein wirklicher Fehler, aber es ändert das Gameplay halt eventuell komplett oder, na nicht komplett, aber zumindest es könnte das Gameplay ändern und da bin ich lieber vorsichtig und steck's dann in den Plus-Patch. Also da können die Leute immer noch meckern, aber sowas kann dann immer wieder mal passieren.
Witzig. Wie sieht denn so dein aktuelles Tagwerk aus mit dem Patch? Wie viel Arbeit verursacht er dir? Du hast ja schon erzählt, dass du viel monitorst, also viel liest und querliest bei den verschiedenen Communities. Und wie viel Zeit ist denn das pro Woche ungefähr, die du in den Patch steckst?
Oh, keine Ahnung. Ich würde sagen, pro Woche kann ich nicht sagen, aber pro Tag gucke ich bestimmt eine halbe Stunde lang in die Foren rein. Und wenn halt nichts kommt, dann ist nichts. Aber wenn was kommt, dann kann es ja schon ein bisschen länger dauern. Das setze ich mich dann abends hin und überprüfe das. Zum Beispiel der Russe, der das SDK macht, der hat mir letztens wieder eine Liste geschickt von irgendwelch so einem Tool, wo er dann praktisch alle Dialogdateien durchgesucht hat, was da an irgendwelchen Sätzen noch über ist, was nicht im Spiel hörbar ist. Und jetzt gehe ich das gerade durch, ob ich da noch irgendwas verpasst habe, was da zu restaurieren ist. Das ist natürlich dann jetzt, wird mich jetzt die ganze Woche, schätze ich mal, jeden Abend so ein bisschen Stunde oder sowas beschäftigen, um zu gucken, ob da nicht noch irgendwelche coole Sachen sind, die wir gesehen haben.
Aber wenn, das ist jetzt aber schon viel Zeit, viel Lebenszeit, die du in den letzten Jahren da reingesteckt hast.
Ja,
das kriegst du zurück von der Geschichte.
Ja, okay, ich kriege natürlich in der Community genug positiven Feedback und es ist halt wirklich auch mein Werk sozusagen. Also es macht Spaß, kreativ zu sein,
ja,
das zu veröffentlichen und zu sagen, okay, das habe ich jetzt, wie gesagt, mein größtes Lob sozusagen war tatsächlich dann, als sich die Producer von Bloodlines 2 gemeldet haben, persönlich bei mir. Also da wusste noch keiner, dass es Bloodlines 2 überhaupt gibt. Muss man dazu sagen, der Florian Schwarz zum Beispiel, der Hauptproducer von Bloodlines 2, ist auch ein Deutscher, vielleicht war der deswegen auch, also war ich dem schon bekannt. Auf jeden Fall nahm dann irgendjemand aus seinem Team Kontakt auf, die wollten mich unbedingt mal sprechen. Und bevor Bloodlines 2 angekündigt war, haben sie mir dann auch mit mir eine Skype-Session gemacht und mir sozusagen verraten, dass es Bloodlines 2 geben wird. Und sie wissen ganz genau, dass nur weil der Patch sozusagen Bloodlines 1 so lange am Leben hält, kann es Bloodlines 2 geben und sie würden gerne von mir wissen, wer da alles mitgearbeitet hat und sie würden es gerne sozusagen in die Credits einbauen von Bloodlines 2. Also ein größeres Feedback positiver Art habe ich dann eigentlich auch noch nicht gekriegt.
Das ist aber nett.
Ja, also.
Du bist also hier auch gespannt auf Bloodlines 2. Hast du da irgendwelche konkreten Erwartungen an das Spiel oder sogar Insider-Informationen? Du musst sie nicht nennen, du kannst es einfach nur bestätigen oder auch musst es auch nicht kommentieren.
Also ich habe den Florian einmal getroffen in Köln bei der Gamescon oder im Rahmen der Gamescon und ich habe ein bisschen Insider-Informationen, die ich natürlich nicht freigeben darf. Aber ich hoffe tatsächlich auch Beta-Tester zu sein bei dem Spiel und es wurde mir eigentlich im Prinzip auch versprochen, weil irgendwie ich keinen Bock mehr habe, da jahrelang rumzupatchen und die, glaube ich, auch keinen Bock haben, dass sozusagen das Spiel darunter leidet, dass es eben den Ruf hat, buggy zu sein. Also Bloodlines ist zwar jetzt ein Klassiker geworden, aber ganz am Anfang hat es, glaube ich, super darunter gelitten, dass Half-Life 2 praktisch gleichzeitig rauskam und total bugfrei war und dann kam Bloodlines raus, war nicht so bekannt, war kein Sequel, kein richtiges und war total verbuggt und das hat es natürlich runtergezogen und ich glaube, das wissen die Bloodlines 2 Leute auch, dass das heute ein Todesurteil für so eine Firma oder so ein Spiel hat sein kann.
Boah, aber auch ein Rollenspiel ohne Bugs groß rauszubringen, ist nicht einfach. Fühlst du dich denn überhaupt Battlefield, Bloodlines 2 gegenüber irgendwie verpflichtet? Oder ist es letztendlich, ist nicht mehr exakt dasselbe Team? Es ist vielleicht auch ein Spiel, das dir unter Umständen gar nicht so richtig taugt. Vielleicht setzt es andere Akzente, vielleicht ist die Story nicht deins, kann ja auch noch passieren.
Kann ruhig passieren. Also wie gesagt, da bin ich ganz offen. Ich bin natürlich neugierig. Ich hoffe, dass es gut ist. Also mein Hauptpunkt, denke ich, Brian Mitsoda steckt dahinter. Und wenn er sich nicht zu viel reinreden lässt, weil er auch die ganzen genialen Charaktere und viele Dialoge in Bloodlines gemacht hat, hoffe ich, dass es gut wird. Ja, ich habe ein bisschen mehr gesehen, als offiziell die Leute gesehen haben. Also ich habe den Anfang vom Spiel gesehen, der war eigentlich auch ganz okay. Aber man muss abwarten, dass es wird. Also um da mal ein bisschen vom Bloodlines wegzugehen, aber was in letzter Zeit ja auch rausgekommen ist, der Outer Worlds, sagt ihr vielleicht was, wo eben auch zwei Bloodlines-Leute sozusagen, Tim Kane und Boyarsky, also Leonard Boyarsky, mitgemacht haben. Da war ich halt auch super gespannt drauf. Aber das hat mir eigentlich gar nicht getaugt. Also sprich, das war total bugfrei, ja, also relativ bugfrei, das war ganz toll.
Das stimmt, das hat das.
Aber vom Feeling her, also ich bin auch nicht so ein Fallout-Fan und diese ganzen alternativen Geschichten. Und ich hoffe, dass Bloodlines 2 eben schon mehr so wie Bloodlines 1 ist und nicht so wie The Outer Worlds irgendwie Fallout im Weltall. Also abwarten. Es kann mal so werden und dadurch, dass sie es verschoben haben, wird sich das jetzt auch noch ein bisschen länger die Spannung hinziehen. Mal schauen. Also ich habe jedenfalls, ich habe Hoffnung. Ich weiß auch, dass der Florian, glaube ich, ein total großer Fan eben auch von Rollenspielen und von diesem ganzen Genre ist und dass er da hoffentlich auch ein Auge drauf hält und dass der Brian halt sehr viel an Bloodlines 1 wirklich Gutes gemacht hat und eben auch so nett war, zum Beispiel mit mir zu kommunizieren. Und deswegen hoffe ich mal, dass da was Gutes rauskommt.
Mhm. Hoffe ich auch. Wenn du eh schon davon sprichst, wie ist es denn mit anderen Spielen? Bist du noch großartig am Zocken nebenher? Hat das zugenommen? Hat das abgenommen? Hast du da gewisse Lieblingsgenres und Spiele, die du aktuell zockst?
Also ich zocke natürlich immer noch nebenher, aber ich bin auch gerade so ein Fan auch von Spielen, die sozusagen, also gerade wenn ich gesehen habe, das, was man selber machen kann, zwei Lieblingsspiele, die ich im Moment habe, an denen ich auch schon selber wieder rumgepatcht habe, das sind sozusagen wirklich komplette Community-Projekte. Also ich weiß nicht, ob der The Dark Mod was sagt.
Nee.
The Dark Mod ist auf dem Doom 3 Engine basierend ein komplettes Standalone-Spiel, was so wie die Thief-Games sind. Also so wie die alten Thief-Spiele Und da haben hunderte von Leute dran rumgearbeitet. Da gibt es hunderte von Missionen. Also da kann man praktisch jeder seine eigene Mission machen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber da habe ich halt auch immer mal Patch gemacht und ein paar Sachen eingebaut, die mich genervt haben und die sozusagen das Hauptteam nicht akzeptiert. Aber wenn ich mir das angucke und sage, da haben die Leute, also es ist ein Side-Fiction-Shooter, du drei zum Mittelalter-Schleicher gemacht, das ist fantastisch. Ja, das ist kostenlos, das ist umsonst, das läuft super, es gibt immer wieder neue Missionen, das hört praktisch nie auf. Das heißt, immer wenn es mich irgendwie langweilt und kein Spiel gibt, dann schaue ich mir das an. Oder eine andere Sache, ich war halt oder bin immer noch großer Batman 5-Fan, also von der Fernsehserie. Und da gab es auch vor Jahren Tag mal einen Mod, wo die komplett mit dem FreeSpace 2 Engine sozusagen die Batman 5 Schlachten nachgebaut haben. Da habe ich auch mit rumgepatcht. Und auch da gibt es jetzt eine aktuelle Version, wo also mit einem neuen Launcher, mit dem Knossos Launcher und mit neuen Geschichten, als ich wieder so ein paar Sachen gepatcht habe, wo ich auch denke, wenn ich Lust habe auf Weltraum-Shooter, muss man teilweise heute gar nicht mehr groß hingehen und irgendwelche teuren Blockbuster kaufen, sondern man kann einfach irgendwie rumschauen nach irgendeiner Community, die irgendwas Cooles macht. Weil wie gesagt, ich bin da nicht der Einzige, der da rumpatcht oder moddet. Das ist eher noch harmlos, wenn ich sehe, was da manche Leute sozusagen komplett auf die Beine stellen.
Das ist ja total geil. A, dass du auch privat noch so andere so Fanprojekte spielst und B, dass du auch so ganz nonchalant im Nebensatz erwähnst, dass du da auch noch ein bisschen rumpatchst.
Ja, das Schöne an denen ist ja tatsächlich, dass die eben auch darauf beruhen, so wie bei Bloodlands, die Leute kommunizieren mit mir und sagen, hey, das ist komisch, das ist schlecht, bau das ein, bau das um. Und mit denen kann man das auch natürlich machen, aber da merkt man sofort schon das Problem, was ich immer Bloodlands nicht habe, das sind halt Teams. Ja. Und wenn da sozusagen in dem Team einer dagegen ist und sagt, wir bauen dieses Feature nicht ein, weil das war immer schon so, zum Beispiel, ja. Das nervt mich total. Und da das aber trotzdem noch teilweise so offen sind und andere Teammitglieder sagen, okay, ich fände es aber schon okay, wenn das drin wäre, dass man dann sagt, ja, dann mache ich halt wieder so einen Patch dazu und verbessere das. Also es hat für beide Spiele auch einen Patch gegeben. Ich denke, bei dem Weltraum-Shooter, also bei dem Babylon 5-Spiel, sind mehr oder weniger meine ganzen Patch-Sachen tatsächlich inzwischen eingebaut worden. Aber bei dem der Dark Mod, bei dem Schleicher, da gab es halt Differenzen mit dem Team, die eben gesagt haben, das haben wir immer schon gemacht, das geht so weit von Thief weg, das ist vielleicht dieses Problem mit Basic und Plus. Also meine Sachen sind dann sozusagen Plus-Ergänzungen, wo ich ja von Bloodlands her schon keinen Skrupel habe, ein bisschen weiter wegzugehen, aber die sagen halt, nee, das darf man einfach nicht und dann mach's doch selber und dann habe ich es halt einfach mit Patch gemacht. Ne?
Ja, witzig. Und ich nehme an, dass da warst du eher in so einer passiven Rolle als einer, der Patch, also der Bugs gefunden hat und vorgeschlagen hat, wie man sie löst. Oder bist du da auch so richtig tief eingestiegen, ähnlich wie bei?
Nee, also in beiden Punkten, also sagen wir mal, bei dem Babylon 5 Spiel habe ich halt eine Serie, meine Lieblingsmission, wo also jemand tatsächlich ein Engländer, glaube ich, vor Jahren sehr viele Missionen, also tatsächlich nach Folgen aus der Fernsehshow nachgebaut hatte.
Nice.
Mit auch dem Sound tatsächlich aus der Fernsehshow noch reingeschnitten. Und als ich das entdeckt habe, also das war, muss man dazu sagen, Babylon 5, dieses ganze Spielprojekt, das war praktisch seit Jahrzehnten lief das schon. Die Show war schon längst vorbei und die wurden einfach nicht fertig. Und irgendwie so 10 Jahre später habe ich dann entdeckt, dass sie tatsächlich endlich mal fertig geworden sind. Habe das dann gespielt, habe eben diese Sachen gefunden, habe aber ganz viele Bugs gefunden. Also ganz so typische so Textfehler, also so Typos und irgendwelche anderen Rechtschreibfehler. Wo ich gesagt habe, okay, das gefällt mir jetzt nicht und das sind auch einfach Textdateien, da kann ich reingucken. Dann habe ich den gefragt, der meinte, ja, fix das ruhig, er ist längst bei was ganz anderem. Ich glaube, der hat inzwischen auch eigene Spiele gemacht und ist also über diese Modding-Phase schon längst hinaus. Dann habe ich halt diese einzelnen Missionen gefixt und dann war eben die Frage, ob man nicht sozusagen die ganzen gefixten Sachen, weil es eben zu diesem FreeSpace 2 Engine einen neuen Launcher gibt, ob man nicht das ganze Babylon-Projekt auf den neuen Launcher umbaut. Und da habe ich ja gesagt, wenn ihr schon dabei seid, dann nehmt doch mal die Fixen alle mal mit. Und das haben sie jetzt auch eigentlich mal gemacht. Und jetzt sind natürlich noch kleinere Sachen. Also da ist es wirklich so, dass ich nur einer von vielen bin, der sozusagen meine Lieblingsmission erstmal gefixt hat und jetzt noch ein paar andere nach Textfehlern suche. Während es halt andere Spezialisten gibt, die meinetwegen neue Modelle bauen oder bessere Modelle bauen und welche, die das dann sozusagen ins Internet stellen. Also es ist dann so, da bin ich nur ein kleines Rad von vielen.
Nicht. Bist du ein Perfektionist?
Ja, klar.
Weil auch im restlichen Leben nehme ich an, deine E-Mail-Formatierung ist beispielsweise hervorragend. Das ist sehr gut übersichtlich, wie du Zitate einbaust und so weiter. Und weil ich würde an einem falsch geschriebenen Text in irgendeinem Spiel, das fällt mir auch auf. Also seit ich habe viele, viele hundert Stunden in Copy und InDesign auf sowas geachtet wie doppelte Leerzeichen, weil ich sehr viel zur Zeitschrift zur Zeit der Videospielzeitschriften eben auch so ein bisschen Kontrolle gemacht habe und habe dann inzwischen Auge für doppelte Leerzeichen entwickelt und all sowas. Und Textfehler fallen mir regelmäßig auf und Tippfehler, auch in E-Books beispielsweise. Und selbst mein E-Book gibt mir sogar die Möglichkeit, den Text zu markieren und als Fehler zu melden. Und selbst das ist mir zu aufwendig. Ja? Ich bin Konsument. Ich will doch jetzt nicht noch arbeiten.
Ja, das kommt drauf an. Also wie gesagt, wenn es ein Spiel ist, was mir wirklich gefällt, ja, dann mache ich das gerne und dann ist es ja auch sozusagen irgendwas, wo mir das Spaß macht. Also es geht ja nicht nur reine Fehlerkorrektur, aber manchmal nervt es halt, wie gesagt, bei diesem kostenlosen Spiel, wenn man einfach ein Typo findet, aber das ist dann auch eine Sache, die irgendwie deine Textdatei öffnen, Sache raussuchen, das ist in einer Sekunde gefixt. Und wenn ich dann auch noch weiß, sozusagen, man kann es irgendwo hinstellen, dann ist es natürlich noch umso besser. Aber klar, das ist mein Ding. Und wie gesagt, was ich auch noch bin, glaube ich, Kompletionist, wenn es das gibt. Also wie gesagt, bei Bloodlines oder auch eben bei Half-Life habe ich teilweise auch schon gemacht, wenn ich eben merke, das sind irgendwelche coolen Inhalte, die sozusagen für die ganze Welt verloren wären vielleicht, dass man die noch irgendwie sichtbar macht.
Witzig. Und ich meine, mein Gott, das ist ja auch bei dir alles aus einer gewissen Wertschätzung für Bloodlines 2 heraus passiert. Dein Commitment, deine lange Treue, hat ja auch irgendwie kaum eine andere Motivation, außer dass du das Spiel gut findest und es gehört besser gemacht.
Es kommt auch irgendwie ein bisschen dazu, dass es so ein Underdog ist. Also wie gesagt, ich habe ein paar Patches gemacht. Also ich habe eben diese beiden für die Mod-Patch, die ja auch eben nicht so viele Leute kennen. Ich habe für zwei russische Spiele Patches gemacht, die also auch total unbekannt sind. Ich bin jetzt nicht einer, der sozusagen bei Skyrim rumpatcht, wo 1000 Leute rumpatchen, wo es auch 1000 Fehler gibt. Und ich glaube, ich habe mir auch immer die Sachen rausgesucht, wo ich denke, dass ein Spiel es einfach mehr Wertschätzung verdient hätte. Und wenn das durch Fehler sozusagen das verliert, dann kann man sozusagen verbessern. Also ich bin jetzt nicht da einer, der sozusagen das patcht, was schon alle anderen auch patchen, sondern eben gerade Sachen, die mir persönlich gut gefallen haben, die aber aus irgendeinem Grund oder meinetwegen auch wegen den Fehlern eben nicht so gut angekommen sind, wo ich denke, die haben das verdient, dass sich mal darum auch jemand kümmert.
Das ist sehr ritterlich von dir. Aber was du im Vorgespräch mir auch erzählt hast, ist, dass du eigentlich Bloodlines jetzt auch gar nicht so mega heftig gespielt hast. Du hast es einmal durchgespielt und seitdem nur noch gepatcht.
Genau, also ich habe es nur einmal gespielt, komplett durch. Ja, ich hatte einfach keine Zeit. Ich glaube, ich hab jede Map, glaube ich, 10-mal getrennt gespielt, aber komplett alles durchspielen, das kostet noch viel mehr Zeit. Also man kann sich schnell hinsetzen, eine halbe Stunde irgendwas fixen, aber um das alles nochmal durchzuspielen, müsste ich noch viel mehr Zeit opfern.
Hast du dann eine Batterie an Safe Games, um an jede Stelle im Spiel und in jeder Rolle reinzuspringen? Oder wie fixst du dann überhaupt oder wie kontrollierst du Sachen, die halt nur zum Beispiel bestimmte Vampirrassen betreffen?
Das mache ich alles mit Konsole. Also ich save natürlich auch zwischendurch, aber im Prinzip, ich kenne das Spiel so gut, dass ich mit der Konsole in den Maps und zwischen den Stats und alles hin und her springe. Also für mich einen Fehler zu korrigieren oder zu checken, ist total schnell und ganz simpel gemacht. Es gibt ein paar Stellen, wo es halt sehr schwer ist, wenn man es nochmal komplett durchspielen müsste. Also gerade das Tutorial ist halt blöd zu fixen, weil das da nicht so gut geht. Aber meistens kann ich ganz schnell dahin springen und mir das angucken. Okay. Und dann ist auch gut. Und das ist aber auch der Riesenunterschied zu den beiden Deep Shadow Spielen. Das sind diese russischen Spiele, wo ich auch gerne weiter patchen würde. Aber da habe ich gerade eben erst eine Steam-Version sozusagen bekommen. Ich hatte die Retail-Version vorher und müsste jetzt mit der Steam-Version alles nochmal durchspielen und das nervt einfach. Also da kann ich nicht hin und her springen, da kann ich nicht schnell die Fehler korrigieren. Das kostet halt noch viel, viel mehr Zeit.
Oh Mann. Aber ich meine, Bloodlines, dem Vernehmen nach, ich habe das ja selber nicht gespielt, aber es bietet so viele kreative Ideen, allein die Dialoge für diese eine komplett irre Vampirrasse, die sind so hoch gelobt und das hast du nicht mal einfach so erlebt in der Rolle des Konsumenten, sondern immer bloß so bruchstückhaft, wenn du halt mal mit dem Teil des Spiels beschäftigt warst.
Ja, ich habe es tatsächlich nur einmal mit einem Charakter komplett durchgespielt. Danach habe ich immer wieder Segmente durchgespielt, aber nochmal einen ganzen Playthrough habe ich nie geschafft.
Aber inzwischen kennst du wahrscheinlich eh alle Bestandteile des Spiels und kannst wahrscheinlich im Kopf extrapolieren, wie sich ein Playthrough mit dem und dem Charakter anfühlen würde, oder?
Ja, genau. Ich muss natürlich entsprechend viele Fehler melden. Wenn einer sagt, okay, mal Kaviana, also der verrückte Vampir, da stimmt irgendwas nicht, dann springe ich ganz schnell dahin, stelle den Clan ein und teste das durch. Und deswegen habe ich vermutlich alle Clans mit allen Varianten schon mal irgendwo mal gesehen, aber nie halt am Stück. Das ist halt so der Punkt.
Das ist witzig. Es wirkt so widersinnig. Aber letztendlich scheint ja auch das Instandhalten dein Hauptanliegen aktuell zu sein.
Genau.
Und gar nicht so sehr das Spielen.
Nee, also wie gesagt, eigentlich bin ich ja auch immer, habe ich ja mein Ziel, dass ich endlich damit fertig bin, ja. Ich bin zwar stolz drauf, aber irgendwo denkt man, man könnte doch mal
Ach,
weitergehen.
komm, ich glaub dir nicht, ja.
Ja, es ist gut, sagen wir mal, es ist schön, wenn man immer was zum Basteln hat. Aber wie gesagt, ich bastel an dem Prelude auch schon rum, also an dem Prequel. Ich hätte die beiden russischen Sachen noch. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass 10.5 der letzte Patch wäre und dann kommen die Leute mit dem Model-Tool und dann kommt diese Frenzy-Geschichte. Und jetzt gibt es doch wieder eine neue Version. Also eigentlich habe ich immer das Gefühl, jetzt könnte mal der letzte Patch kommen. Also genug zu tun hätte ich auch so. Aber irgendwo ist das Ding einfach so verkorkst und so komplex und so genial, dass man einfach immer weitermachen muss.
Oh Mann. Überhaupt, ich meine, dass du dir halt die Mitarbeit an dem Prequel aufhalst oder dass du da sagst, jo, bin ich bereit, das zeugt ja schon davon, dass du das eigentlich ganz gerne machst. Kannst du dir überhaupt ein Leben vorstellen, ohne dass du nebenher moddest?
Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also ich denke schon, es ist eines meiner stärksten Hobbys und es ist halt schon cool, weil Spielen ist eine Sache. Aber ich spiele auch andere Spiele. Also ich bin, wie gesagt, normal, das ist der Shooter-Spieler. Ich fasse solche Sachen wie Oblivion, Skyrim, so Riesen-RPGs gar nicht mehr an, weil die auch wahnsinnig viel Zeit kosten. Aber so lineare Shooter mache ich halt ganz gern. Gerade wenn die Grafik auch toll ist. Aber dann mache ich auch irgendwie so ein Level oder so und meistens ist es dann doch schon langweilig. Dann sage ich, okay, ein Level reicht. Jetzt könnte ich wieder was anderes machen.
Hast du Ambitionen, auch selber mal kreative Spielideen umzusetzen? Mir ist es Dreams relativ stark auf dem Radar, was auf der PlayStation 4 ja so ein Baukasten ist, um alles mögliche Gameplay zu verwirklichen und auch die User-Kreation zu remixen und da eben praktisch selber kreativ tätig zu werden. Ist es was du auf dem Radar hast, was dich interessiert, oder reicht dir eher diese weniger invasive Arbeit als Patch-Modder aktuell völlig aus?
Also mir reicht das im Moment vollkommen aus. Wie gesagt, durch das Prelude sind wir schon einen Schritt weiter, dass ich sage, okay, es ist kein reiner Patch mehr, sondern wir machen nicht komplett was Neues. Aber da sieht man schon, dass das deutlich anstrengender ist. Also gerade diese Einmannprojekte, wie gesagt, wir sind nur zu dritt, aber schon drei, dauert alles viel länger und man muss da aufeinander warten, man hat Meinungsverschiedenheiten, man kriegt irgendwelche Sachen nicht hin. Ich meine, wie gesagt, ich habe einen anderen Beruf. Das kann man nicht alles so glücklich vereinbaren. Also für Vollspielfanmacher, keine Ahnung, der das hauptberuflich macht, meinetwegen. Aber das muss dann doch nicht sein. Für mich ist es halt nicht doch nur ein Hobby, was halt ein cooles Hobby ist, wo auch bei was rauskommt, was bei vielen Hobbys, wie gesagt, wenn ich spiele, kommt halt nichts bei raus. Aber allein zum Beispiel, dass ich hier so eine Situation habe, dass ich einen Podcast machen kann oder dass irgendwelche Leute mich kennen oder mich ansprechen. Also ich habe zum Beispiel in der Uni auch eine Vorlesung, wo dann plötzlich jemand meint, die sind doch nicht zufällig der Spal, auch der den Patch macht und so weiter. Also das ist dann schon eine schöne Sache, wenn es irgendwie eine Wertschätzung kriegt. Aber so ganz viele Hauptberuf nicht machen, das war das letzte Mal bei den Atari-Zeiten, haben wir es versucht, so ein Text-Adventure zu machen mit Grafik dabei, aber das ist dann noch viel aufwendiger. Also von dem her ist das, glaube ich, illusorisch.
Ein Dreimann-Team hat übrigens die interessante Eigenschaft, dass immer zwei gegen einen, es gibt immer diese Kombination zwei gegen einen. Das ist auch bei uns immer so. Also wir sind ja auch zu dritt, André, Jochen und ich und halt jetzt ein paar andere Leute und wir kommen öfters mal zu dritt zusammen. Jedes Mal hängen zwei die Arme untereinander und treten auf den dritten ein. Es ist ein Riesenspaß. Aber das fairerweise ändert sich das regelmäßig, wie das verteilt ist. Welche Rolle hast denn du bei Prelude?
Ich würde sagen, obwohl die ursprüngliche Idee vom David war, also von unserem Super Mapper, der also wirklich auch noch, würde sagen, bessere Map sogar als der Lee, der Amerikaner macht. Aber ich bin sozusagen der Manager, also der Producer, würde man heutzutage sagen, weil ich nämlich sage, wir müssen das auch irgendwie rausbringen, wir müssen das auch fertig machen. Also wir hatten das als Episoden geplant und die erste Episode war dann irgendwie fast fertig und dann sind die beiden anderen, also es ist noch die Bea dabei aus Berlin, die sozusagen auch viele Dialoge schreibt, weil sie da einfach ein Händchen für hat und aber irgendwie sind die dann verschollen und ich habe das ganze Zeug da bei mir und habe gesagt, jetzt bringe ich das einfach mal raus, wenn die sich nicht melden. Die ganze Arbeit kann ja nicht umsonst gewesen sein. Und dann habe ich es rausgebracht und dann sind es auch beide wieder aufgetaucht. Jetzt arbeiten wir auch am nächsten Teil. Aber der erste Teil hat halt unter der Motorhaube sozusagen ein paar Flicken, wo dann der Entenschreck, weil der eben, also der David, eben nicht nur der beste Mapper ist, sondern sich auch, sagen wir mal, mit dem Programmieren und mit den Disziplinen gut auskennt, meint, das müssen wir doch irgendwie mal alles einheitlich besser machen. Und jetzt ist das Ding eigentlich schon da und läuft auch schon der erste Teil und ist auch schon unter die Leute gebracht. Aber jetzt wollen wir da theoretisch nochmal die Version rausbringen, die also nach außen hin vermutlich gleich aussehen wird. Nur er will unten drunter alles ändern, damit es einfach noch ein bisschen besser passt. Das ist sozusagen das, wo wir im Moment gerade dran arbeiten. Und Bea hält sich da ein bisschen raus und sagt, hey, wenn wir Dialoge brauchen, dann sollen die ihr Bescheid sagen. Und wir streiten uns über technische Details.
Also auch noch was zu tun. Aber es scheint ja auch ein Ende in Sicht zu sein.
Ja, wie gesagt, wir haben alle so ein bisschen Bloodline 2 auf dem Schirm, weil wir halt befürchten, wenn Bloodline 2 rauskommt, wird das Interesse an Bloodlines 1 stark sinken. Ja. Also man weiß nicht, vielleicht spielen es natürlich noch einige Leute noch nach. Aber wenn es natürlich sehr ähnlich ist und eine viel bessere Grafik hat, was vermutlich vom Unreal Engine her zu erwarten ist, dass dann doch das Interesse vielleicht an den alten Sachen ein bisschen schwindet. Und vielleicht dann eben auch viele Leute sich auf die neuen konzentrieren. Also gerade hier der Lee, der Bürgermeister, hat sich eben schon mal jetzt den Unreal Engine angeguckt, weil er sich schon mal direkt modmäßig ein bisschen auf Bloodline 2 vorbereiten will. Ich wollte das eigentlich nicht mehr machen. Aber da sind wir alle gespannt und hoffen, dass wir so ein bisschen mit unseren Projekten so langsam zum Ende kommen, weil wir dann hoffentlich Zeit für Bloodline 2 haben werden.
Zum Spielen erstmal, ganz in Ruhe.
Zum Spielen
erstmal. Oder vielleicht sogar die Beta-Phase. Ne?
Ja, ich denke, wir alle, also muss man dazu sagen, wir hoffen alle, die ich jetzt hier erwähnt habe, also die beiden anderen Leute, dass sie auch alle beim Beta-Testen dabei sein werden.
Ja.
Ob das tatsächlich dazu stattfindet, weiß man nicht, aber eigentlich hat uns das gesagt, aber durch die ganze Verschieberei und so weiß man auch nicht, wie weit die wirklich Zeit haben.
Ist es etwas, worauf du dich prinzipiell freust und hast du schon mal an einem Beta-Test mitgearbeitet?
Also bis jetzt nur bei anderen Mods, aber ich bin eben dadurch, dass ich Perfektionist bin, glaube ich, wäre ich für sowas sehr gut, weil ich eben genau die Kleinigkeiten rausfinde, die sozusagen die Entwickler, die das Ganze tausendmal gespielt haben, übersehen. Und die aber erstaunlicherweise eben, bin ich auch nicht der Einzige, weil wie gesagt, es gibt tausend Leute, die mich darauf hingewiesen haben, wo ich also manche Sachen halt selber finde, aber es gibt im Internet wahnsinnig viele Perfektionisten. Also ich denke mal gerade Leute, die, wenn es ihr Lieblingsspiel ist, dann hätten die das gern so gut wie möglich. Da gibt es ganz, ganz viele. Gibt ja nicht nur bei Spielen, ich habe inzwischen gesehen, dass es auch Leute gibt, die irgendwelche Special Edition von einem ganzen Kinofilm neu machen, mit speziellen Effekten, weil ihnen irgendwas bei Star Wars nicht gepasst hat. Und das, also es gibt noch viel Schlimmere. Aber da gibt es eben genügend Perfektionisten und wenn das geht, und ich denke, je mehr Perfektionisten wir sozusagen im Beta-Test drin haben, desto weniger gibt es nachher zu meckern.
Witzig. Sehr schön. Also ich finde das irgendwie ganz gut, dass du mit deiner Persönlichkeit gerade in dieses Hobby reingerutscht bist, weil irgendwie scheint das die perfekte Beschäftigung für so einen Typen wie dich zu sein. Abends mal so ein bisschen gucken, was neu reingekommen ist und ein Stück Software von 2004, was du innig magst, ein bisschen besser machen.
Genau. Und um ganz ehrlich zu sein, ist es ja nicht nur ein Hobby, sondern ich bin ja beruflich auch analytischer Chemiker. Also ich glaube, die Richtung war schon, ich stand doch immer auf Detektivromane, Sherlock Holmes und so. Also dieses Rätselhafte hat mich immer fasziniert und jetzt sozusagen eine Möglichkeit zu finden, das praktisch an irgendeinem Spiel selber umzusetzen, wo andere Leute auch noch was davon haben. Also ich habe zwar nicht mein Hobby zum Beruf gemacht, aber mein Hobby zum Mod.
Ach schön. Ja, dann will ich jetzt gar nicht mehr so viel von deinem Feierabend rauben, sondern zum Schluss einfach Danke sagen. Das war ein interessantes Gespräch mit vielen Dingen, die ich mir völlig anders vorgestellt habe und Erkenntnissen. Und ich weiß gar nicht, ob ich dir ein rasches Ende deines Bloodlines 1 Patches, den finalen Patch wünschen soll oder einfach das mit einem angenehmen Pace, der dir Spaß macht, auch in Zukunft noch viele interessante Bug-Reports kommen werden.
Genau, vielen Dank.
Und auch viel, viel Erfolg bei den anderen Projekten. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und auch danke an euch da draußen, liebe Zuhörer, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ihr seid Spitze, vor allem, weil ihr dieses Projekt unterstützt und den Podcast und unsere Arbeit überhaupt erst möglich macht. Und wie immer, wenn es Gesprächsbedarf gibt, meldet euch unter forum.gamespodcast.de. Im weltbesten Spieleforum. Vielleicht schaut er auch mal der Werner rein, wenn es ein Thread zur Folge gibt. Ich bin mir ziemlich sicher und ich werde ihm da auch den Link schicken. Na dann, macht's gut, bis zur nächsten Folge.